Look, Dave. I can see you're really upset about this. I honestly think you ought to sit down calmly, take a stress pill, and think things over. I know I've made some very poor decisions recently, but I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission, and I want to help you.
Ihr hört CRE Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Ritlaff und ich sage Hallo zu allen, die so lange durchgehalten haben und nie die Hoffnung aufgegeben haben, dass diese Serie fortgesetzt wird. Jetzt wird sie fortgesetzt und ich kann euch gleich dazu sagen, das wird auch so bleiben, denn das hier ist ein Kanal, der nie austrocknen soll und sehr viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, umso mehr freue ich mich, heute mal wieder ein neues Thema in Angriff nehmen zu können und ich finde, das passt hier auch ganz gut rein. Konkret soll es gehen um Big Data und auch um neuronale Netzwerke, sagen wir mal grundsätzlich um die Frage der Organisation großer Datenmengen und ja, einerseits wie sich das eigentlich technisch alles so verhält und wie man die Sachen in den Griff bekommen kann. Aber andererseits auch so ein bisschen, welche Fragestellungen sich daraus ableiten lassen und vor allem mit welchen Antworten wir so künftig so zu rechnen haben. Ja, und um darüber zu reden, begrüße ich erstmal meinen Gesprächspartner, nämlich den Ulf. Ulf Schöneberg, hallo.
Hallo Tim.
Ja, Ulf, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile.
Das stimmt.
Nicht, dass wir so auf täglicher Ebene was miteinander zu tun gehabt haben, aber bist ja auch schon so ein bisschen, gehörst ja auch schon so zu den alten Hasen.
Zu dem im fortgeschrittenen Alter.
Das wollte ich jetzt nicht sagen. Alter Hase kann man ja auch schon früher werden. Mhm. Aber weiß nicht, wie lange, wann bist du so in den Computertopf gefallen? Was ist so dein, hast du so eine schöne Geschichte, wie du dazu gekommen bist?
Ich musste, glaube ich, ein Jahr lang meine Eltern anbetteln, bis sie mir einen ZX81 geschenkt haben und da war ich 15.
Wir reden wahrscheinlich von Anfang der 80er Jahre, sowas wie 81, 82.
Von dem Zeitraum reden wir ja.
Okay. Und hast du da auch einen gekriegt?
Ich habe einen bekommen, ja.
Mit sagenumwobenen 1 Kilobyte RAM.
1 Kilobyte RAM und der Speichererweiterung, die sich erratisch selbst gelockert und alles vernichtet hat, was man eingetippt hatte.
Oh Gott. Ja, ein unglaubliches Gerät. Mhm. Kleine Mini-Plasse-Schatulle mit so Folientastatur.
Wir haben gerade vorhin im Vorgang über Englands Vermächtnisse für die Computer, da ist mein persönliches, mein Sir Clive Sinclair ist für mich derjenige, der mich hingebracht hat.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, damals hatte ja England wirklich noch einen bemerkenswerten, also auch heute noch, aber damals halt auch so in diesen frühen Computerzeiten mit eben Sinclair, ZX81, vorher der ZX80, später dann vor allem auch der Spektrum, dann verlief sich so ein bisschen. Es gab dann noch irgendwie den Quantum XL oder so und dann war dann irgendwann aber auch die Vormachtstellung von Commodore und später natürlich dann auch der PCs so stark oder auch Acorn RISC Machines, was dann so zu ARM führte, was heute ja noch Relevanz hat. Ja genau, das ist so der Beitrag der Briten, der in den 80er Jahren noch sehr stark war, während die Deutschen da schon enorm geschwächelt haben und
enorm sich ausgeruht haben. Ja, sie haben es verschlafen.
Sie haben es einfach verpennt. So irgendwie so nach Mainframes und Minicomputern kam dann irgendwie einfach gar nichts mehr eigentlich. Oder habe ich irgendwas vergessen?
Nee, ich wüsste auch nichts.
Nee, gibt in keinen deutschen Heimcomputer. Vielleicht noch den Schneider, aber das war ja auch nur ein britischer Computer.
Und das kam auch später, ne? Das war ja durchaus ein paar Jahre später.
Okay. Und bist du dann auch gleich so ins Programmieren gekommen? Also war das sozusagen, ich meine, so sehr viel mehr könnte man ja mit so einem ZX81 auch nicht tun.
Das ist heute so ein bisschen schwer zu verstehen, was man früher gemacht hat mit Computern, so ohne Netzwerk und alleine vor so einem Schwarz-Weiß-Röhrenfernseher sitzen. Das ist ein bisschen, das kann man schwer vermitteln. Ja. Aber tatsächlich habe ich die ganze Zeit programmiert. Zuerst in Basic und dann ein bisschen in Maschinensprache. Hm. Was anderes gab es nicht.
Wir hatten ja nichts.
Es gab keine Spiele.
Hm. Ja.
Ich habe selbst welche geschrieben.
Ja, das war eigentlich auch immer ein ganz guter Ansporn. Aber ist eigentlich auch egal, was die Dinger konnten. Es war halt einfach so diese Faszination, Information Processing, sag ich mal, die einen hat nicht schlafen lassen.
Genau.
Wie ging es dann weiter?
Ich hab das tatsächlich bis zum QL durchgehalten, den Quantum Leap Computer. Ja. Und ich glaube, mit dem dann
Habe ich vorhin XL gesagt?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den
Quantum Leap, genau. QL, Sinclair QL, genau.
Sinclair QL. Und damit ist dann meine britische Computervorliebe verstorben und dann kam der Atari ST, mit dem dann wohl alle oder viele angefangen haben, die nicht beim Commodore geblieben sind. Mhm. Und mit dem habe ich tatsächlich mein Mathestudium angefangen und auch weitestgehend bestritten, bis zum Schluss. Ohne PC. Ich bin ohne PC durchs Studium gekommen.
Du kannst ein abgeschlossenes Mathematikstudium vorweisen.
Ich kann ein abgeschlossenes Mathematikstudium vorweisen, in das ich mit dem Atari ST bestritten habe.
Wow. Hast du es auch mit Informatik mal probiert?
Ja, ich habe noch 3 Semester Informatik an der Humboldt-Universität studiert, aber da habe ich nicht abgeschlossen.
Ja, also du kannst nicht nur ein abgeschlossenes Mathestudium vorweisen, sondern auch noch ein abgebrochenes Informatikstudium. Das ist ja wirklich perfekt.
Genau, ich kann zwei erfolgreich bestandene Kurse im Compilerbau vorweisen.
Hm. Sehr viel mehr muss man wahrscheinlich auch gar nicht lernen.
Nee, da ist es dann vorbei.
Okay, also dein Ding war eigentlich schon immer irgendwie das Coden.
Ja, immer.
Ja.
Das kann man so sagen.
Und dann kam das Web.
Und dann kam das Web, ja.
Da bist du doch irgendwie ganz gut unterwegs gewesen, oder? War das nicht so lange Zeit so dein Blues? Oder sehe ich das falsch?
Das war so die Zeit um die internationale Stadt herum. Ne? Da haben wir viel Webkram gemacht.
Das musst du nochmal kurz erklären, internationale Stadt.
Die internationale Stadt ist ein Kunstprojekt gewesen, Ende der 90er Jahre, was auf einer sehr frühen, unfertigen, wackeligen Technologie den Leuten Kunst und Internet für private Leute anbieten wollte, als e.V. Und hatte das Vorbild der digitalen Stadt aus den Niederlanden. Das haben wir so ein bisschen nachempfunden mit einem mehr künstlerischen Überbau. Und hatten aber sehr früh viele Leute aus dem Netzkunstbereich in Berlin bei uns ansässig und haben mit denen zusammen eben so sehr frühe Netzkunstprojekte gemacht.
Mhm. Oh ja, genau, hier so Thomax und
Thomax Kaumann, ja. Mhm. Und Armin ist ja auch ein gemeinsamer Bekannter aus der Zeit. Mhm.
Ja, das war eine ganz interessante Zeit, weil man damals so, das Web war halt noch sehr frisch.
Sehr.
Und ich würde sagen, auch so in Nerdkreisen hat man auch sehr wohl noch stark unterschieden zwischen so dem Web und was das Netz sonst noch so für einen tun kann. Und dann ist so irgendwie so eine ganz frühe Netzkunstszene emporgeschossen, die da irgendwas schon gesehen hat, was schwer zu vermitteln war teilweise. Aber was sich auch so kulturell, auch mit so einem gesellschaftlichen Anspruch auch schon von vornherein verwoben hat. Zumindest in Berlin war das der
Stand. Ja, das war so. Also ich habe tatsächlich mit den Netzwerken damals über UUCP kommuniziert und dann hat mich Thomax irgendwann mal zur Seite genommen und hat gemeint, guck dir mal das hier an und hat mir die Homepage vom Vatikan gezeigt, im ersten CERN-Browser. Da war ein Bild drauf zu sehen und ein Satz stand da drüber und hat gemeint, das ist die Zukunft. Und ich habe ihn ausgelacht und habe gedacht, was soll das denn? Das kann unmöglich die Zukunft sein.
Ja, der Vatikan war relativ früh dabei.
Ja,
ne?
Das war ja.
Erstaunlich, ne? The Holy See, ich erinnere mich noch. Ja, krass. Ja, das war noch so die Zeit, wo man so jede neue Webseite, noch ein totales Ereignis war.
Die hat man abgefeiert, ja. Guck mal, was die jetzt machen, da bewegt sich die Schrift und jetzt blinkt es. Wow, und das blinkt.
Aha. Und was hast du dann so, du hast ja jetzt gerade ein bisschen abgestritten, was mit dem Web zu tun gehabt zu haben. Ich wollte eigentlich so ein bisschen darauf hinaus, womit du dich technisch so auseinandergesetzt hast. Dann.
Ich habe danach alles Mögliche gemacht, was auch mit Webtechnologien zu tun hatte, aber habe viele Jahre lang einen Berliner Internetprovider danach mitgeleitet und habe natürlich dadurch eine ganze Menge mit Webtechnologien zu tun gehabt. Hm. Auf der administrativen Seite wie auf der Kundenseite, also da all die frühen PHP-Versionen und verschiedenen Bibliotheken, die es da gab und die wir so sehen haben, die sind mir begegnet.
Aber dein Herz hast du da nicht verloren?
Mein Herz habe ich da nicht verloren. Das war ein reiner Broterwerb, ja.
Eher die Nerven.
Die Nerven, ja. Naja, auf der anderen Seite des Servicetelefons zu sitzen, das zerrt an den Nerven. Das weiß jeder, der das schon mal gemacht hat.
Ja.
Und selbst wenn du da eher im Chefsessel sitzt, das zerrt trotzdem an den Nerven.
Ja, ich verstehe. So hast du das dann irgendwann wieder sein lassen.
Ja, das habe ich. Ich habe 7 Jahre durchgehalten. Das ist, glaube ich, der längste kontinuierliche Zeitraum in meinem Arbeitsleben. 7 Jahre lang Internetprovider.
Welcher war das?
Das hieß früher speedlink.de. Das gibt es heute noch. Die Marke ist dann verkauft worden. Du kannst dir heute Mäuse kaufen, die heißen Speedlink. Aber das ist ursprünglich mal ein Berliner Internetprovider gewesen.
Ah, okay.
Sehr klein, sehr innovativ.
Ja, Berlin hatte ja ohnehin eine sehr lebendige Internetprovider-Szene, wo wirklich einiges so kulturell entstanden ist, was sie auch verhältnismäßig lange gehalten hat. Snafu und NetMBX und all diese ganzen Initiativen, die auch extrem früh dabei waren. Also
das muss man sagen.
Nicht nur, dass das die ersten Provider waren, sondern die waren auch an sich sehr schnell im Gesamtgefüge deutsches Internet unterwegs?
Wir haben tatsächlich sogar im gleichen Gebäude wie Snafu gesessen. Snafu hatte ganz oben am Breitscheidplatz gesessen und wir in der 5. Etage, wenn ich mich richtig erinnere.
Ach so, echt? Okay. Ja. Na gut, aber irgendwann muss man das wahrscheinlich sein lassen.
Irgendwann muss man das sein lassen.
Hm. Und jetzt?
Und jetzt arbeite ich bei einer wunderbaren Firma namens The Unbelievable Machine Company und mache das, was gerade oder was wohl von, wenn man dem Zitat nachgeht, one of the sexiest job of the 21st century ist. Ich bin jetzt Data Scientist. Es kommt mir ein bisschen so vor, als wenn ich das schon immer wäre, aber es hat jetzt dieses neue Label bekommen.
Ah. Wo kommt denn das Zitat her?
Es kommt nicht von mir, es kommt von irgendjemandem, der wirklich berühmt in dem Umfeld ist und ich habe seinen Namen nicht parat.
Ah.
Das ist, glaube ich, auch ein Data Scientist, der das so zitiert hat.
Genau, das hält dich jetzt schon ein paar Jahre gefangen, das Thema?
Ja, das hält mich jetzt schon ein paar Jahre gefangen.
Mhm.
Also tatsächlich, ich erzähle die Geschichte immer, dass ich Data Science schon gemacht habe, so um 2000 herum. Ich kann mich noch erinnern, dass ich unseren Mail-Server administriert habe und es gehasst habe. Und natürlich relativ früh der Wunsch da war, dass man den Müll von dem Nichtmüll auseinandersortieren kann und können wollte. Und es gibt da diese wunderbare Technologie namens Spam Assassin, die man auf Servern zum Einsatz bringt. Und das ist tatsächlich ein Verfahren des maschinellen Lernens, nämlich ein Netzwerk, was man eine ganze Zeit lang trainieren muss auf Müll und Nichtmüll. Und irgendwann kann er selber entscheiden, diese Mail ist eher Spam oder eher nicht Spam. Das ist tatsächlich klassisches Machine Learning.
Mhm.
Man bringt einem Computer eine ganze Zeit lang bei, anhand von Beispielen, wie Fall A und Fall B aussieht. Und irgendwann sagt man, okay, mein Lieber, ab jetzt bist du selber dran. Jetzt entscheidest du bei 9 Mails, ob das Fall A oder Fall B ist.
Das finde ich jetzt interessant, dass du jetzt mit Spam kommst, weil wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen im Vorfeld darüber gerätselt, wo sozusagen diese ganzen Fragen, auf die wir heute jetzt kommen wollen, so ein bisschen zum Einsatz gekommen sind. Also wo sozusagen überhaupt das Problem großer Datenmengen und ihres großer diffuser Datenmengen und ihres Verstehens herkommt. Und dabei ist mir der Aspekt Spam noch gar nicht in den Sinn gekommen.
Und ich habe es komplett vergessen.
Ja. Und das stimmt. Und ich frage mich jetzt gerade, wann ging denn das eigentlich los mit diesem Spam? Ich meine, wir saßen ja am Anfang in diesem Internet schon noch so ein bisschen in so einem, in so, an so einem idealen Ort. Nicht? Hat uns keiner belästigt und der Signal-to-Noise-Level, also jetzt auf so technischer oder auf kommerzieller Ebene, der war sozusagen noch wunderbar.
Der war wunderbar.
Weil da hat einen einfach niemand belästigt. Natürlich musste man es immer noch so mit den anderen Diskutanten im Netz aushalten. Das Problem gibt es heute noch. Aber dass E-Mail eben so als Marketing- und Belästigungs- und Betrugsinstrument entdeckt wurde, wann ging denn das los? Das war dann.
Ich würde sagen Ende der 90er.
Ich glaube auch so.
Da war das erste Mal so, dass ich kann mich da erinnern, dass Kundenanfragen auf uns reinprasselten als technische Third-Level-Dienstleister. Kümmert euch da mal drum, das wird uns zu viel. Mhm. Und da bin ich auf diese ganz frühe Version von dem Spam-Assassin, das war laut 0.1 oder 0.2, irgendwas ganz Krudes, schrecklich zu installieren. So ein Perl-Modul mit Bibliothekenabhängigkeiten, die auch fürchterlich waren. Das war der Zeitraum, ich würde sagen so 97. Das müssten wir jetzt mal mit Zahlen unterlegen, aber ich...
So ja, hast du gut geraten. Ja? Also Spam Assassin ging tatsächlich 97 los.
Okay.
Und das dürfte dann schon so ein bisschen die Reaktion auf 95, 96. Das war ja auch so die Zeit, wo überhaupt alle so das Internet entdeckten. Also das weiß ich noch sehr gut, wie dann auf einmal alle anfingen, Internet zu schreien. Ja, hier Internet die Zukunft und so, nachdem ja Microsoft vorher noch versucht hat, hier so Microsoft Network und andere Ideen ins Feld zu führen. Alle wollten ja dann auf einmal mit diesen Diensten irgendwie so ihre eigenen Communities und Abhängigkeiten bauen. Microsoft schon sehr klar hin in diesen ganzen Payment-Bereich. Also nicht Payment im Sinne von, dass man Geldzahlungen macht, sondern dass man halt einfach darüber kaufen konnte. Apple hatte ja mal so kurz so ein kleines verzweifeltes Netzwerk hier mit eWorld und vorher gab es natürlich CompuServe und diese ganzen Mailbox-basierten, modembasierten Netze, die alle noch nicht so richtig Internet waren. Und das Internet, das eigentlich nie so als kommerzieller Dienst geplant war, das war dann auf einmal für alle die Plattform. Und ich weiß nicht ganz genau, was da so der Auslöser war. Ich meine, das war natürlich so ein Prozess über die Zeit, aber das Ganze kulminierte so 95.
Ja, da, 95 ging es richtig los.
Ne, also gerade eigentlich, als Bill Gates sein tolles Buch geschrieben hat, The Road Ahead und so weiter. Ich weiß, ich habe es nie gelesen und schon gar nicht gepasst, aber man sagt dem Buch nach, dass es also, wenn es das Wort Internet überhaupt drin geführt hat, ging es darum nicht. Also so viel zum Thema Visionen bei Microsoft. aber dann war dann halt irgendwie das Netz da und dann stürmten auf einmal alle ein und man saß da so ein bisschen dann auf seiner idealen Insel, nicht so eine digitalen Hängematte und dachte sich so, wo kommt denn jetzt hier irgendwie die ganzen Touristen her?
Brauchen die eine Führung?
Ja, so und warum schreien die alle so laut? Ja, das war wirklich ein bisschen schwierig für uns, aber naja, Gott, so ist es halt normal. Genau, jetzt hast du schon im Prinzip so ein erstes Stichwort fallen lassen, nämlich so Machine Learning. Vielleicht räumen wir es nochmal so ein bisschen von der anderen Seite her auf. Was ich jetzt mal ein bisschen betrachten wollte, ist einfach dieses Problem, dass man eben in der elektronischen Daten- und Programmierwelt es einfach in zunehmendem Maße mit einerseits großen Datenmengen zu tun hat, wo es ja heute diesen schönen, griffigen Begriff Big Data gibt, ja, wo man sich natürlich gut fragen kann, wann ist Data wirklich big, ja, also wovon das hängt das ab? Ist das sozusagen eine reine Anzahl von Bytes oder ist es eher so die Komplexität?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, je nachdem, welchen Ansatz man wählt, also welche Brille man sich aufsetzt und im Web danach forscht, wird man ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Die Marketingbrille, dann machen wir es technisch, wir sind ja Techniker. Ich mache das immer gerne so, Big Data ist all das, was nicht mehr in deinen Computer passt. Für das die Festplatte zu klein ist, für das dein Prozessor nicht mehr in der Lage ist, das rechtzeitig wegzuschaufeln, dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Einen zweiten, einen dritten Computer, mehrere Festplatten im Netzwerk zusammen und dann bist du, glaube ich, im Big Data-Bereich. Mhm. Das ist immer noch nicht das Big Data, was Google meint oder was eine Suchmaschine meint, aber
Big Data ist halt relativ.
Sehr.
Also in dem Moment, wo man einfach so einen definierten Processing-Raum hat und wenn der quasi von den Datenmengen bzw. den Anforderungen, diese zu durchkämmen, überfordert wird, dann wird's big.
Genau. Mhm. Tatsächlich sind wohl die meisten Fälle von Kunden, die sagen, wir müssen jetzt Big Data machen. Das sind meistens Sachen, die prima in den Hauptspeicher passen, wenn man sie sich geschickt anguckt. Aber es gibt eine ganze Menge Fälle, die nicht mehr in den Hauptspeicher deines oder meines Computers passen. Und dann muss man sich was einfallen lassen. Hm.
Wenn man vielleicht nochmal das Spam-Beispiel rausnehmen, das war ja dann sozusagen auch so eine Datenquelle, mit der man erstmal gar nicht so gerechnet hat. Also es kamen ja da mehrere Sachen zusammen. Dieses ganze E-Mail-System ist ja dann eben auf dieser Insel der Glückseligen entwickelt worden. Akademiker wollen sich Nachrichten schicken und man kam ja auch schon im Design von E-Mail irgendwie auch nicht auf die Idee, da irgendjemand nennenswert zu misstrauen.
Security ist da auf keiner Ebene eingebaut gewesen.
Ja, Security oder ja, also in irgendeiner Form so Vertrauensebenen noch mit einzuziehen oder irgendwie zu berücksichtigen, war einfach komplett vergessen worden. Nachvollziehbar auch, wenn man sich die Situation damals anschaut. Also ich glaube, dass auch niemand dieses Internet auch nur ansatzweise als global umspannendes Netz, was alle für alles benutzen, in irgendeiner Form angedacht haben.
Sicherlich nicht, nie. Nee.
Und dann kam es halt zu solchen Unfällen. Und als dann eben diese kommerzielle Exploitation des Internets begann, hatte man halt auch sofort einfach die vorherrschenden Qualen der normalen kapitalistischen Welt auf dem Buckel. Und das Erste, wo es sich halt so richtig unangenehm äußerte, war halt Spam. So.
Genau, und das ist tatsächlich vielleicht ein schönes Beispiel für Big Data. Jetzt aus meiner persönlichen Sicht, da gab es kleine Mail-Server, mit denen wir angefangen haben und die haben Mail ausgeliefert und natürlich auch mal Kettenbriefe und sind dabei so ein bisschen erstickt. Aber irgendwann ist das ein zunehmender Punkt des Ärgernisses gewesen, weil das Ausmaß an Spam so viel stärker als das Normale, als die normale Mail wurde, dass man nicht mehr damit klarkam. Ne? Man musste sich irgendwas einfallen lassen, wie man das geschickt aussortiert. Wir haben das von Hand gemacht, wir haben ganz unterschiedliche Herangehensweisen gehabt. Ich bin dann irgendwann eher aus Zufall auf diesen Spam-Assassin gekommen, weil ich wahrscheinlich geschickt gegoogelt habe ich ge Alta Vista zu der Zeit?
1997 hast du bestimmt nicht gegoogelt.
Habe ich nicht, ne? Nein. Dann habe ich wohl was anderes gemacht. Ich weiß es nicht mehr, was ich habe. Ich habe irgendwo gesucht.
Ja, also man suchte damals eigentlich bei Alta Vista. Das war so die eigentliche Suchmaschine, wenn man jetzt mal, oder was ich mir halt auch vorstellen könnte, dass du so im Usenet gegraben hast, dass man, oder vielleicht sogar hast du jemand gefragt.
Ja, das könnte auch, ich habe jemanden gefragt, das könnte gut sein. Mhm. Aber tatsächlich Alta Vista auch ein schönes Beispiel für Big Data.
Die daran ziemlich zerbrochen sind sogar.
Ja.
Ne?
Ja, die einen ganz anderen Ansatz gefahren sind. Wir haben einen großen Rechner mit riesigen Hautspeicher. Und da ist der gesamte Index drin, also nichts verteilt, nichts auf hunderte von kleinen Rechnern verteilt, sondern eben einem der große Big CPU-Ansatz. Und das hat irgendwann nicht mehr funktioniert, beziehungsweise hat der Ansatz, den Google gefahren hat, eben sehr viel besser funktioniert. Mhm. Auch vom Algorithmischen her, aber jetzt vom Technischen. Ne?
Ja, und lass uns erstmal beim Spam bleiben, dann kommen wir gleich nochmal auf Google.
Das Spam, ja, wie hat man ihn wegsortiert? Also erstmal ist der kleine Rechner zunehmend ein großer Rechner geworden durch mehrere Iterationen, bis es am Ende, glaube ich, eine eigene Sun 450 war. Das war ein relativ dicker Vogel zu der Zeit, der sich nur mit Mail beschäftigt hat. Auch der Netzwerkanschluss ist bestätigt gewachsen in seiner Kapazität. Das war zum Schluss eine 2 Gigabit Leitung nur für Mail. Das ist für die Zeit auch was richtig viel gewesen. Ja. Und dahinter muss da eine Technologie sein, die die Mails schnell genug wegsortiert, in die richtigen Ordner sortiert oder eben auch unterscheidet Spam oder nicht Spam. Das ist sehr frühes Big Data gewesen.
Und wie hat dieser Spam Assassin das gemacht?
Der Spam Assassin hat das gemacht, oh je, ich habe mich nicht vorbereitet. Jetzt, das wird jetzt ins Unreine, das wird ein Ritt auf dünnem Eis. Ich denke, es ist ein Bayesian Network, wie es macht oder gemacht hat zu der Zeit.
Ja.
Ist es, ne?
Ja, dafür war es bekannt.
Dafür
ja.
war es bekannt. Das ist ein sehr einfaches, aber sehr, sehr gut funktionierendes Verfahren des maschinellen Lernens.
Also unter anderem, es waren natürlich so mehrere Methoden, die da drin zum Einsatz kamen, aber gerade dieser da habe ich überhaupt von diesem Bayes-Filter überhaupt das erste Mal gehört.
Okay.
In dem Zusammenhang.
Es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr einfaches, aber ganz wunderbar funktionierendes, grundsolides Verfahren. Deswegen haben die das auch gewählt. Was schnell lernt und eben auch schnell zum Einsatz kommen kann. Und das, man muss es anlernen zu unterscheiden, indem man ihm genug negative und positive Beispiele gibt. Und er fängt dann an, nach statistischen Methoden bestimmte Koeffizienten in irgendwelchen Gleichungen so hin und her zu legen, dass er bei einer neuen, unbekannten Nachricht automatisch entscheiden kann, ich setze den Score jetzt auf 0,6, 0,7 für Spam und damit ist es eben sehr viel wahrscheinlicher Spam als eine gute Nachricht.
Das heißt, also das ist im Prinzip so eine einfache Form von Machine Learning.
Ja.
Also das ein ist Algorithmus versucht, ein Wissen zu schaffen über eine verhältnismäßig diffuse Datenmenge, weil es ja sehr unterschiedliche Parameter sind dieser Datenwolke, die einem in Indiz für ins Kröpfchen oder ins Töpfchen gibt. Was macht denn ein Bayes-Filter genau? Also was ist denn da so der...
Man könnte vielleicht erstmal einen Schritt vorher herangehen und sagen, was macht man, wie unterscheidet man, ob eine Nachricht Spam oder nicht Spam ist.
Ja.
Als Mensch fliegt man da irgendwie mit den Augen rüber und erkennt nach wenigen Hin- und Herschwenken mit den Pupillen, okay, das sieht nach Spam aus oder eben nicht. Aber in diesem Prozess mit den Augen darüber fahren passiert in unserem Gehirn verhältnismäßig viel, was man Maschinen relativ schwierig beibringen kann. Man hatte eigentlich keine richtige Handhabe dafür. Ein Ansatz könnte sein, Wörter zu zählen und eine Liste mit schrecklichen Wörtern zu haben, die eben eher im Spam vorkommen oder eine Worte mit positiven Beispielen, die eher in guten Beispielen vorkommen. Man hätte vielleicht auch noch eine Liste mit Wörtern, die total irrelevant sind, wie Hallo, Komma, den, der, ist und so weiter. Also sogenannte Stop-Words. Oder man könnte auf die relativ komplexe Idee kommen, Wörter als Mehrfachtupel zu begreifen, also sich so Sequenzen von zwei oder drei Wörtern anzugucken. N-Grams nennt man das. Mhm. Und dann diese N-Grams in die gleichen Töpfe zu werfen, gut, schlecht, nicht so gut, dann eben durch die Mail durchzugehen, diese N-Grams zu zählen und nach einem gewissen Algorithmus zu sagen, okay, so und so viel N-Grams aus dem Bereich, so und so viel aus dem anderen Bereich, das Ding ist eine Spam oder das ist eben eine positive Mail. Was man machen könnte, wenn man das noch ein bisschen elaborierter angeht, dass man sagt, der Algorithmus produziert diese N-Grams, packt das in so Vergleichstöpfe und projiziert die ganze Mail oder baut aus diesen N-Grams einen Vektor zusammen, wo jedes Element des Vektors so ein N-Gram ist und hat dann einen hochdimensionalen Vektorraum. Jede Mail, die man liest, ist Teil von diesem Vektorraum dann, ist ein Punkt in diesem hochdimensionalen Vektorraum und man kann in diesem hochdimensionalen Vektorraum, genau wie auf einem Blatt Papier, Kreise ziehen, eben komplexe n-dimensionale Kugeln definieren oder Rauminhalte und in diesem Rauminhalt ist eher der Spam zu Hause und in dem anderen Rauminhalt ist dann eher der Nicht-Spam.
Also hochdimensional heißt schon mehr als drei? Oder?
Ja, so viel. Also wenn du 30 N-Grams hast, dann ist er 30-dimensional.
Okay, das lässt sich ja erfahrungsgemäß immer nicht so leicht vorstellen.
Nee, das lässt sich richtig schwierig vorstellen.
Aber wenn man sich einfach mal nur versucht, mit drei Dimensionen vorzustellen, dann habe ich im Prinzip so einen dreidimensionalen Raum, wo ich so bestimmte Seifenblasen herumschweben habe und auf der einen Seifenblase steht drauf, hier ist wohl hier wie Spam. Und in anderen so, hier ist wohl eher okay, auch wenn das nicht genug Dimensionen sind, um jetzt wirklich dem Spam Herr zu werden, aber es vielleicht jetzt genug Dimensionen sind, um sich das mal so vorzustellen. Also man mappt sozusagen bestimmte Teilbereiche eines dieses Raums, wie viele Dimensionen er auch immer haben mag, als gut und böse und dann verortet man das anhand dieser ganzen Untersuchungen, ist eher da und dann hat man seine Aussage, verstehe ich das richtig?
Genauso würde ich das sagen. Ja.
Okay.
Das ist perfekt erklärt. Und der, ja, das maschinelle Verfahren verschiebt eben genau diese Grenzen in diesem Raum, ob das nun im zwei- oder dreidimensionalen ist. Ich erkläre das immer am liebsten, indem ich mir ein Blatt Papier nehme und ein Koordinatensystem draufmale, weil das funktioniert im zweidimensionalen ganz genauso.
Ja.
Du hast Punkte im zweidimensionalen und irgendwo versuchst du jetzt eine Linie, eine krumme Kurve so durch die Punkte zu legen, dass du die schlechten von den guten Punkten separierst. Das kann irgendwas beliebig Komplexes sein. Je nach maschinellem Verfahren ist das entweder eine Gerade oder eine Kurve oder ein Kreis oder und dann hast du die verschiedenen maschinellen.
Aber im Idealfall eine leicht mathematisch zu beschreibende Kurve, ja. Sodass man eben schnell ausrechnen kann, ist das jetzt da drin oder da drüber oder da drunter.
Genau. Das wünscht man sich, ne? Irgendwas einfach Berechenbares, damit der Computer relativ schnell eine Antwort finden kann, wenn er eine neue Frage gestellt bekommt.
Also der Spam Assassin hatte ja damals auch wirklich schon eine große Wirkung, oder? Also das hat ja schon ganz gut funktioniert.
Das hat die Sache spürbar erleichtert. Also man hat, ich weiß nicht mehr, wie ich den Score eingestellt hatte, ich glaube sehr konservativ. Ich habe gesagt, es muss weit über 0.8 sein, bevor ich sage, das ist sicher Spam. Und dann hat man den Spam-Score auch, glaube ich, nur in den Mail-Header geschrieben und hat das den Mail-Clients überlassen, selbst damit umzugehen.
Also es war mehr nur so ein Hinweis mit, hier sieht aus wie, mit der und der Wahrscheinlichkeit ist das jetzt Spam und dann kann man das immer noch selber machen, weil Problem war natürlich, wenn man den Leuten ihre legitime Mail entfernt hat, dann finden sie es noch schlimmer, als wenn sie zu viel Spam bekommen.
Da war sie sauer und zwar zu Recht.
Ja. Ne?
Dann möchte nicht von Maschinen, man möchte nicht von Maschinen bevormundet werden. Das werden wir, heute sind wir dran gewöhnt, aber zu der Zeit war das noch.
Sich noch Widerstand.
Nee, klar, also ich glaube, wir haben den Netzwerktraffic, mit indem wir nur die 08er Sachen. Nee, ich weiß es nicht. Wir haben, glaube ich, fast 30-40% des Netzwerktraffics gehörig runterschrauben können. Indem wir schon die Sachen, die einen Score größer als 0.8 haben, die habe ich sowieso direkt rejected. Die habe ich gar nicht angenommen. Und damit kamen sie nur bis zum Eingangsnetzinterface von diesem Mail-Rechner und wurden ansonsten wieder zurückgesandt und die Welt sollte sich darum kümmern. Aber es hat nicht mehr unseren Rechner belastet. Also das hat bemerkenswerte Auswirkungen gehabt.
Ja. Aber Spam ist nach wie vor so ein bisschen das Nahostproblem der Datennetze. So, das Schön nimmt gesagt. Irgendwie kein Ende und geht immer wieder hin und her und ist auch bis heute nicht gelöst, wo man sich halt auch wirklich fragen möchte, lässt sich das überhaupt noch lösen? Da können wir dann vielleicht ganz am Ende nochmal eine Aussage zu machen oder zumindest versuchen.
Das können wir machen, ja.
Ja. Also grundsätzlich im Computing, nicht jetzt nur mit dem Aufkommen des Netzes und Spam, aber Computer wurden immer schneller, Datenspeicher wurden immer größer, aber wenn man sich, sagen wir mal, jetzt die Fortschritte in den 70ern und 80er Jahren anschaut, dann wirkt das ja aus heutiger Sicht noch geradezu albern. Ja, wir erinnern uns alle immer so an diese Fotos, wenn dann so, was weiß ich, so aus den 50er, 60er Jahren von IBM eine 5 Megabyte Harddisk mit einem Gabelstapler in so ein Flugzeug eingeladen wird. Ja, unglaubliche Speichermengen. Aber du sagtest ja schon, Big Data ist relativ und in dem Moment, wo einfach das Computing-Equipment und die Speichermethoden überschritten sind, dann muss man sich schon enorm was einfallen lassen. Was waren denn so die ersten Forschungs- Bereiche, wo man auch wirklich schon sehr früh von Big Data Problemen hat sprechen können.
Du meinst Sachen, die nicht, die keinen militärischen Hintergrund haben, über die.
Naja, nee, ich will das jetzt gar nicht mal ausschließen. Also, ich meine, auf der einen Seite, also wir haben uns ja von solchen Sachen dann abschrecken lassen. Also man hat ja sozusagen dann, ja, nee, keine Ahnung, absehbar, dass sowohl CPU, Speicher, Hauptspeicher etc. nicht ausreicht. Das ist etwas, dem kann ich mich nicht annehmen. Wir waren nicht in der Lage, auf dem C64 HD-Videos auch nur ansatzweise auch nur zu erträumen.
Nee, das war unvorstellbar.
Ja, das dann lässt man das halt auch komplett sein. Aber auf der anderen Seite gab es ja auch immer wieder Anforderungen. Vielleicht ist Militär ein Beispiel, wo man gesagt hat, ja, scheiß drauf, wir kippen da jetzt einfach so viel Geld drauf oder eben Forscher bemühen, weil die Lösung dieser Aufgabe für uns noch sehr viel mehr Wert darstellt.
Ja, ich glaube, wir hatten im Vorgespräch haben wir über Wetterdaten geredet, aber mir ist gerade eingefallen, wo wir jetzt schon so im geschichtlichen Keller des Internets die ganze Zeit rumkriechen, müssen wir auf jeden Fall auch das CERN erwähnen, weil ich meine, das ist der klassische Ort für Big Data. Wenn du so viel Sensoren in große Maschinen steckst, heute sind es unglaublich viele, dass Terabyte pro Stunde erzeugt werden, aber zu der Zeit waren es eben wahrscheinlich Gigabyte pro Tag und das war zu der Zeit auch Big Data. Ne?
Also CERN, das Atomforschungszentrum in der Schweiz, was ja auch heute noch mit seinen Large Hadron Collider zu Recht News macht. Genau. War damals schon ein Beschleunigerring und hat versucht, so viel Daten aus dem ganzen Partikelbeschuss und Beschleunigung zu generieren, wie es nur irgendwie möglich war. Und auch das musste halt in irgendeiner Form gespeichert werden.
Auch das muss irgendwo gespeichert werden. Das war zu der Zeit mit Sicherheit eine lupenreine Big Data Technologie.
Und die haben sich ja auch dann ordentlich Geräte ran geschafft und auch vor allem früh auch schon Netzwerke.
Und haben mit den Netzwerken Probleme in der Kommunikation gehabt untereinander und haben dann kurzerhand auch das Web miterfunden, beziehungsweise den Webbrowser. Ne?
Mhm, richtig. Und sich die Hacker eingetreten. An der Stelle kann ich gleich mal auf eine alte Sendung verweisen, nämlich die Jubiläumsausgabe, die 100. Das Internet und die Hacker, wo Hans Hübner hier lustig erzählt hat von seinen damaligen Ausflügen eben in das CERN-Netzwerk, was es damals gemeinhin als Hackerfahrschule bezeichnet wurde.
Weil die Scheunentore weit offen
waren. Da waren die Scheunentore ausreichend offen, da gab es genug zu haben. Da traf man sich dann halt so ein bisschen. Das war so die Community, die frühe globale Community, die sich da getroffen hat. Da hatte man dann die richtigen Voraussetzungen.
Und
dank Big Data. Ja.
Und genug Spielzeug, keine Frage. Mhm.
Aber wie haben die denn das gelöst?
Das weiß ich nicht, Tim.
Ja.
Das weiß ich nicht. Ich habe das jetzt einfach mal zurückprojiziert und bin der Meinung, das muss so gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Also die haben mit Sicherheit Workstations gehabt, die werden Großrechner gehabt haben, die werden auch schon kleine Serverarchitekturen gehabt haben.
Ja gut, ich meine, die haben ja vor allem erstmal das Problem des Sammelns an sich. So, ne? Daten fallen an, Sensoren generieren diese Daten und man will sie ja nicht verlieren. Das ist ja der erste Schritt. Da braucht man einfach erstmal schon mal Heavy Metal. Die eigentliche Frage ist ja später, now we have the data, what shall we do with it? Also diese Daten dann eben auch wirklich zu zerstochern und daraus eben auch nennenswerte Analysen zu machen, ist ja nochmal eine ganz andere Frage.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema des maschinellen Lernens, weil des Machine Learnings, weil du auf diesen Datenmengen, du willst ja eine Aussage über die Zukunft treffen oder du willst eine Theorie, die du im Kopf hast, bestätigt wissen. Also du willst etwas nachrechnen, was diese Sensordaten bestätigen sollen, oder du willst etwas in die Zukunft projizieren, aus dem, was du schon verstanden hast. Mhm. Das heißt, du gehst durch diese riesigen Datenmengen durch mit deinem Verfahren, keine Ahnung, was die da nun wirklich benutzt haben zu der Zeit, mit Sensordaten von Beschleunigerringen habe ich noch nie zu tun gehabt. Ich kann da jetzt wirklich nur raten, aber...
Ja, nee, aber es ist ja ein schönes Beispiel. Also ich hatte das jetzt auch nicht mehr so richtig auf dem Zeiger, aber stimmt, klar. Ne? Also da in dieser Partikelwelt, also generell fiel natürlich bei wissenschaftlichen Experimenten immer schon viel Daten an und letztlich ist ja auch das Internet am Ende auch deswegen gegründet worden, um Daten auch übermitteln zu können, Austausch, einen akademischen Austausch zu ermöglichen und Forschung auch damit auf ganz andere Beine zu stellen. Da war das CERN halt nur ein Teil, wenn auch ein sehr wichtiger, großer und auch sehr erfolgreicher Teil. Aber eben beileibe nicht der einzige.
Nee, es ist irgendwann im Ende des letzten Jahrtausends ist den meisten Leuten klar geworden, dass große Bereiche der Wissenschaft, der experimentellen Wissenschaft mit massiven Datenaufkommen einhergehen werden und dass sich das auch nicht mehr verändern wird, dass man diese Daten irgendwo zusammenführen muss, dass man Interoperabilität haben muss, dass man sie sammeln muss und dass man den Kollegen, wenn man eine Theorie hat und in dem Bereich jetzt etwas dünn ist und möchte etwas überprüfen, dann muss man das schlicht und einfach mal schnell dahin senden können. Und das sollte vielleicht in endlicher Zeit passieren und nicht über Kontinentalgrenzen mit Post und schneller Austausch.
Also auch die Erforschung des Universums, Sternenkarten etc. Also ich meine, es gibt ja genug.
Die Astrophysiker, die haben auch schon sehr früh ihre Maschinen zusammengestellt, ne, zusammengeschlossen, um sie gemeinsam synchron an Problemen berechnen zu lassen.
Wobei das Verständnis, dass so eine Forschung so erforderlich ist, das ist ja nochmal so ein Problem für sich, der Wissenschaft, diese Relevanz immer wieder neu zu vermitteln. Es gibt einen Teil der Politik, der das sehr wohl versteht. Es gibt andere populärere orientierte Strömungen, die dem auch gerne mal ein Fragezeichen vorsetzen. Aber wo du schon angesprochen hast, das Wetter, glaube ich, das interessiert ja alle.
Ja.
Also, ne, wenn man nichts zu sagen hat, dann unterhält man sich halt über das Wetter, wie es war und wie es wird. Und ich erinnere mich noch, so in den 80er Jahren war ja im Prinzip das Satellitenbild von Europa, also Meteosat, das war ja irgendwie so, ich habe noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber so gefühlt war das so mit so das Akademischste, was man so täglich vor die Nase gehalten bekommen hat.
Stimmt, in der Tagesschau so eine Art wissenschaftliches Diagramm, ne? Das ist eher die Ausnahme gewesen.
Ja, hier die Kaltfront und so mit so Linien und Dreiecken und so, das war ja dann auch alles noch sehr einfach. Und irgendwann kam ja dann auch wirklich eben dieses Foto der Welt dazu.
Stimmt, die Wetterkarte war traditionell immer gezeichnet und irgendwann kam dieses Satellitenbild dazu, wurde zumindest eingeblendet. Ne?
Genau.
Kann man das noch, findet man das noch irgendwo?
Was?
Das Bilder dieses davon? Bild, ja?
Ja, bestimmt.
Bestimmt. Auf jeden Fall sind die Meteorologen sozusagen die Data Scientists der ersten Stunde. Ne? Die haben schon ewig große Datenmengen gehabt und wollten ihr Modell mit diesen Daten unterstützen, um eben Aussagen über die Zukunft zu machen. Also du klassisch dasselbe wie beim Spam-Assassin. Du hast ein Verfahren, das hast du etabliert und du gibst dem Daten zum Lernen, die aktuellen Wetterdaten und vielleicht die Wetterdaten von einer Stunde und von letzter Woche. Und dann fragst du genau dieses Verfahren, und wie wird das Wetter morgen? Und dann kriegst du bestimmte Aussagen mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten. Das ist die Vereinfachung ist jetzt ein bisschen sehr stark, aber das ist nichts anderes, als der Spam-Assassin auch macht. Ne? Er sagt, auf einer neuen Nachricht, aufgrund meiner Daten, die ich habe, ist das Spam. Beziehungsweise morgen regnet es.
Eigentlich ist das ja alles nur Statistik.
Eigentlich ist das mehr oder weniger elaborierte Statistik, ja. Es gibt, das meiste könnte man auf Statistik zurückbrechen. Es gibt ein paar Sachen, die sind explizit nicht Statistik, aber das sind die wenigeren. Die meisten Verfahren aus der Werkzeugbox des maschinellen Lernens sind statistische Verfahren.
Und trägt das weit? Also
ja, das trägt relativ weit. Wenn man die Statistik gut versteht und den Raum, den man über den man Aussagen treffen will, wenn man den vorher gut versteht, mit Domänenwissen und die Features, die man aus diesem Raum, wenn man die gut engineert, dann trägt das sehr, sehr weit. Und auch schon ewig. Also die Wettervorhersage hat sich in ihrer Struktur, das ist jetzt auch dünnes Eis, ich weiß nicht, was die letzten 10 Jahre gemacht haben, aber ich glaube, so richtig ganz doll viel ist da algorithmisch nicht passiert. Das wird vermutlich immer dasselbe sein, nur dass sie mit viel mehr Stützstellen arbeiten und das eine oder andere an ihrem Algorithmus einfach verbessert haben. Und natürlich die Rechenpower größer geworden ist. Also das Modell kann deutlich komplexer sein, was dahinter ist. Aber im Grunde wird das wahrscheinlich irgendwas mit finiten Elementen sein und so Stützstellen und drei extra, ich weiß es nicht genau, das mit den Wetterdaten. Aber doch, das trägt ziemlich weit.
Jetzt ist ja das Speichern von Daten ein Klassiker. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in meinem Leben das Wort Datenbank gehört habe, da ging es, glaube ich, um Adressen abspeichern. Das war ja so in Homecomputer-Zeiten noch eine unglaubliche Herausforderung. Aber sozusagen überhaupt dieser Begriff Datenbank, der sozusagen auch schon so implizit impliziert, dass so für deine Daten gibt es einen extra Ort. Ja, also so wie dein Geld liegt halt auf der Bank. Gut, der englische Begriff gibt es jetzt eigentlich nicht so sehr her, aber aus dem Deutschen kann man das irgendwie sehr schön rauslesen. So, ja, Daten, das ist halt einfach mal was Spezielles. Da brauchst du halt jetzt deinen speziellen Speicherort. Und ja, nicht nur, dass die Daten halt alle so für sich erstmal zusammengepfercht werden, sondern als Mehrwert organisieren wir dir die Daten halt auch gleich, damit eben der Zugriff darauf möglichst effizient ist. Also effizient vor allem natürlich in Bezug auf Geschwindigkeit, beziehungsweise dass man überhaupt dann eben auch, wie du schon sagst, in endlicher Zeit die Chance hat, an die Informationen heranzukommen, die man denn jetzt gerne haben will. Und in den, ja, geschichtlich auch gerade nicht so ganz firm, aber die große Erfindung des 20. Jahrhunderts in dieser Hinsicht war die relationale Datenbank. Die Idee, dass man eben Daten in Tabellen führt, die in sich gleichförmig sind, davon mehrere auch nebeneinander stellen kann und zueinander in Relationen setzen kann. Und diese Relationen dem Datenbanksystem selber auch bekannt sind und Zugriffe darauf ermöglicht, die dann eben schnell automatisiert ablaufen können. Und in dem Moment, wo ich neue Daten reintanke, werden eben diese Relationen auch immer entsprechend aktualisiert, dass man eben gut drauf zugreifen kann. Und alle waren glücklich und hielten die Hände hoch und sagten, mit relationellen Datenbanken gehen wir in die Zukunft und erforschen das Universum und alles wird gut.
Ich glaube, das ist auch, das können Sie sich auch, das ist jetzt nicht falsch, ne? Das hat eine ganze Zeit lang gut gehalten, das Paradigma, hält auch immer noch, also mit relationalen Datenbanken, das ist...
Wird das meiste gefahren,
würde ich auch sagen. Also klar haben wir jetzt die ganzen NoSQL-Geschichten und die sind natürlich auch sehr, sehr schick und schön, aber so eine grundsolide relationale Datenbank macht, glaube ich, Oracle immer noch reich und bringt Leute dazu, auf großen Segelschiffen Regatten fahren zu können und ähnliches.
Ja, das stimmt. Wobei ich mich halt frage, ist das jetzt nur so, weil die sozusagen ihren Markt so fest im Griff haben und die Leute halt Veränderungen nicht mögen oder ob weil tatsächlich das Versprechen der relationalen Datenbanken auch immer noch genug eingelöst wird und auch alle wirklich den Benefit davon haben, obwohl man es auch eigentlich hätte ganz anders angehen können.
Also ich glaube, man kann anders rangehen, das kann man immer. Das zeigt, glaube ich, die Entwicklung der Menschheit. Aber relationale Datenbanken funktionieren gut, die sind grundsolide verstanden in, glaube ich, fast jedem Aspekt. So große Datenbanknamen versprechen eben auch, dass das Problem in jedem Fall gelöst wird. Das gehört sozusagen zum Firmenversprechen. Deswegen kriegst du ja bei jeder Entscheidung, welches Produkt nun gekauft werden muss, kommt irgendwann das große O. Und dann wissen wir, was wir haben. Das funktioniert auf jeden Fall. Das ist bei unseren Konkurrenten auch so, was auch immer da an Begründungen kommt.
Nobody got ever fired for choosing Oracle.
Genau.
Ja. Aber was machen denn diese relationalen Datenbanken jetzt wirklich für einen? Also was ist denn da sozusagen die inhärente Magie?
Naja, die lassen dich mit dieser wunderbaren Abfragesprache eben aus der großen Datentonne die Daten, die du haben möchtest, filtern sie heraus. Ne? Das ist das, was sie schön macht. Oder was sie schön machen. Aber im Grunde, ich nenne es deswegen immer nur Datentonne. Es ist eine große Tonne und jedes Datentütchen hat unterschiedliche Flags und mit der relationalen Datenbank-Abfragesprache stellst du diese Datentütchen neu zusammen und legst sie in eine dir gefallene Reihe. Mehr ist es nicht. Ich bin kein großer Datenbank-Evangelisator. Ich betrachte das immer nur als, klar, da gibt es tausend Sachen, die man beachten muss, wie Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Replizierbarkeit und im kommerziellen Umfeld will man natürlich auch Sachen haben wie absolute Transaktionssicherheit und ähnliches und das bieten dir die meisten modernen relationalen Datenbanken einfach von Haus aus. Das Schlimme an den relationalen Datenbanken ist das, was sie so gut macht. Das sind nämlich die Relationen. Du musst um in einer relationalen Datenbank Daten anzulegen, musst du dir vorher eben sehr genau überlegen, was will ich tun, in welchen Topf, wie will ich die Sachen miteinander verknüpfen. Das heißt, du musst diese sogenannten normalen Formen durchexerzieren. Das heißt, nichts anderes als die Tabellenstruktur, wie eine Tabelle auf die andere zeigt, dir überlegen und da viel Energie reinbringen. Und das macht sie am Ende auch ein bisschen sperrig, weil wenn du dir das einmal überlegt hast und dann ändern sich deine Anforderungen an die Datenbank, dann musst du diese Definition neu überlegen und auch neu durchführen. Das heißt, du musst durch diese normalen Formen wieder durch und musst die Daten in neue Töpfe legen, umsortieren. Das ist alles sehr aufwendig und ein bisschen ärgerlich, wenn man Anforderungen hat oder wenn man Business Cases hat oder Cases überhaupt, wo man weiß, das ändert sich jetzt öfter mal. Und so sind wir zu den schemafreien Datenbanken gekommen, die heute sehr erfolgreich sind. Die sogenannten NoSQL-Datenbanken. Mhm. Mit den ganzen Namen, die da so über die Bühne laufen, wie Mongo, DB und Redis und Elastic. Und es gibt 30
CouchDB.
CouchDB, mhm. Also to name a few.
Ja, CouchDB war ja zum Beispiel auch schon mal ein Thema. Wo wir das auch schon so ein bisschen angegangen hatten. Ich wollte jetzt auch noch mal so ein bisschen die Realität von diesen Datenbanken verstehen, weil im Prinzip das, was die Datenbanken ja dann ausmacht, ist eben dieser Index. Also die Idee, dass man in dem Moment, wo Daten neu in das System reingeworfen werden, auf Basis der existierenden vorher definierten Schemata, also dieser Relationen, in denen die Daten stehen und damit quasi der inhärenten Vorformulierung, was man denn gerne später schnell abrufen möchte, dass halt diese Indizes angelegt werden.
Ja, die relationale Datenbank bietet dir ja, du kannst ja Spalten und Tabellen definieren und kannst die dann ganz normal abfragen. Wenn du allerdings auf die Geschwindigkeit achtest, also wenn deine Antwort schnell kommen soll, dann kannst du in den allermeisten Datenbanken, wahrscheinlich wirklich in allen, ich will mich jetzt nicht versteigen, aber ich denke, es wird in allen so sein, kannst du sagen, okay, diese Spalte oder diese Tabelle, die wird jetzt vom Typ Index. Und dann geht die Datenbank hin mit ihrem eigenen Mechanismus und fängt an, alles, was in dieser Tabelle oder in der Spalte drin ist, in ein spezielles Format zu bringen. Das ist oftmals ein invertierter Index. Und macht bestimmte Vermerke, verpointert das in einer geschickten Art und Weise, sodass du, wenn du die Frage stellst, die Antwort 100-mal so schnell kriegst wie vorher.
Weil sie im Prinzip schon vorgekaut ist.
Sie ist vorgekaut. Er hat alle möglichen Fragen im Prinzip schon einmal durchgerechnet und ihn als Antwort in diesen Index gepackt. Das ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, aber im Grunde kann man das so sagen.
Ja.
Ja, und dieser Index hat dann den Nachteil, dass wenn neue Daten reinkommen, dann muss der Index jedes Mal neu berechnet werden. Das, je nach Indextyp ist das entweder eine Sache, die sehr schnell oder sehr langsam kommt. Die meisten Indizes haben die dumme Eigenschaft, dass wenn du 30-40% neue Daten drin hast, dass der Index einmal komplett neu angelegt werden muss. Und jeder, der großen Index angelegt hat, der weiß, das dauert einfach manchmal eine ganze
Nacht. Warum muss der ganze angelegt werden, wenn 30% Daten dazukommen?
Ja, irgendwann reicht diese Verpointerung, geht dann über so viele Umwege, dass sich das einfach nicht mehr lohnt. Das ist nicht mehr schnell genug.
Achso, weil also, wenn Daten nachträglich hinzugefügt werden, muss quasi immer noch über was rangehängt werden, genau. Was auf was zeigt, was auf was zeigt, was auf was zeigt.
Das ist,
sodass dann irgendwann der Index selber langsamer wäre, als wenn man sich es nochmal selber raussucht und neu katalogisiert.
Genau so, ja.
Ah, und das, da hat noch keiner den goldenen Weg gefunden, wie man das auch ohne diese neue Anlegerei gut
Doch,
lösen kann.
Doch, da gibt es ein bisschen was, aber was richtig in Produktion hat dann wohl tatsächlich nur die Firma mit den vielen O's, glaube ich. Ansonsten ist das mir nicht so bekannt. Ich habe da jetzt lange nicht mehr geguckt, ob es da aktuelle Papers gibt, aber im Grunde musst du bei den meisten Indexen irgendwann neu anlegen. Ja, mhm. Da gibt es verschiedene Strategien, wie du das herauszögern kannst, aber es ist immer nur ein Herauszögern.
Das heißt, selbst wenn man die Datenbank im Wesentlichen auch nur zum Abwerfen von großen Mengen von Daten nutzt und noch gar nicht mal mehr drauf zugreift und diese Indizes sind schon eingerichtet, wird schon das Abwerfen langsam.
Irgendwann wird schon das Abwerfen langsam. Wenn die Datenbank on the fly den Index aktualisiert, dann wird schon das Abwerfen langsam, ja. Wenn du sagst, mein Gott, tagsüber nehme ich die ganzen Daten auf, damit es schnell geht und dann lege ich nachts den Index neu an, dann hast du das gleiche Zeitproblem eben nur nachts, aber du hast es rausgeschoben. Mhm. Ne? Irgendwann ist schon so, wenn du...
Ja gut, und im Idealfall musst du es nicht doppelt und dreifach machen, sondern halt nur einmal, aber damit sind die Daten natürlich auch entsprechend später verfügbar, weil genau. Vorher kann man nicht drauf zugreifen.
So ist es.
Mhm.
Das ist das Kreuz mit den Indizes.
Genau, und das andere Kreuz ist natürlich, dass in dem Moment, wo man die, also wenn man sich sozusagen seine relationale Datenbank eingerichtet hat, dann hat man ja im Prinzip auch schon die komplette Aussagefähigkeit, zumindest die effizient durchführbare Aussagefähigkeit vorweggenommen. Dadurch, wie man die Tabellen strukturiert und auch wie man diese Indizes anlegt. Und wenn sich quasi die Fragestellung ändert,
dann hast du eine ganze Zeit lang ganz fürchterlich konstruierte SQL-Abfragen mit Inner- und Outer-Joins und irgendwann blickst du nicht mehr durch, was sie bedeuten und dann setzt du dich mit allen Leuten an den Tisch und fängst an, die Tabellen neu zu designen, damit du diese riesigen schwer zu verstehenden SQL-Statements loswirst, ja.
Mhm. Und ist das nicht auch so ein bisschen so der Punkt, wo irgendwie Big Data anfängt, dass man sagt, Data ist auch dann big, oder zumindest haben wir es jetzt mit einer anderen Kategorie von Datenermittlungen zu tun, wo man eigentlich vorher auch noch nicht mal genau sagen kann, was die Frage ist.
Ja, das ist mit Sicherheit auch wieder Big Data. Wenn es größer wird als der Raum, den du dir vorher ausgedacht hast, oder wenn deine Fragen so kompliziert werden, dass die Antworten den Raum sprengen, bist du wieder im Big-Data-Bereich, klar.
Also wie zum Beispiel die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest.
Gut, die ist relativ klein, die Antwort, aber es gibt deutlich kompliziertere Antworten, würde ich sagen.
Ja. Gut, also worauf ich hinaus will ist, es ist ja nicht so, dass jetzt relationale Datenbanken so einen Siegeszug angetreten hätten, dass sie wirklich für alles zum Einsatz kommen. Es gibt einfach Felder, wo einfach Schluss ist. Und wo würdest du diese Grenze ziehen? Also wo schließt sich quasi die Anwendung einer relationalen Datenbank von vornherein aus? Wo ist einfach dieses Konzept erschöpft? Woran kann man das festmachen? Was schreit nach anderen Systematiken?
Vielleicht kann man da, ich weiß, in der Zeit, als wir aus dieser Internetzeit von mir, da hatten wir irgendwann einen jungen Programmierer. Also als Internetprovider musste man zu der Zeit auch schon auf einer wöchentlichen oder täglichen Basis den Kunden eine Statistik zur Verfügung stellen über die Abrufbarkeit ihrer Webseite, beziehungsweise wie oft die Leute draufgeklickt haben. Das war unheimlich wichtig, gerade für kleine Betriebe, für kleine Murkser, die einfach sich sehen wollten. Ich bin geklickt worden, ich bin wichtig, ich bin, genau, es genau, funktioniert.
Unsere Visitenkarte im Netz wird sie auch angeschaut.
Ja, wird angeschaut. Also man muss ein Programm laufen lassen, was die Logdaten parst. Und wenn das immer mehr Webserver werden, immer mehr virtuelle Webserver, dann sind das auch immer mehr Logdaten, die man kleinschneiden muss und prozessieren muss. Und wir hatten damals einen jungen Programmierer, der hat gesagt, ich habe eine gute Idee, unser Webserver war der Apache, wir nehmen die Apache-Logs und wir packen die in eine MySQL-Datenbank rein. Das ist super, dann kann ich aus anderen Rechnern verteilt mir jeweils für den jeweiligen virtuellen Server das Stückchen Logfile holen aus der Datenbank, was ich haben möchte, und dann rechne ich darauf die Statistik aus. Und das haben wir haben ihn machen lassen, glaube ich, als Spielwiese. Das war jetzt nicht das Produktionssystem, aber wir haben ihn das machen lassen, weil wir die Idee, warum nicht? Also, ne, was Neues ausprobieren. Und das hat nicht funktioniert, weil es, weil die Daten, die wir hatten, schon zu big für dieses kleine Datenbanksystem waren zu der Zeit. Also der Apache hat schneller Logdaten produziert, als MySQL die wegspeichern konnte. Das hat auf einer 4-Prozessor-Sun-Maschine eben, das ging einfach nicht.
Ja.
Da hätte man, zu der Zeit hätte man schon darauf kommen sollen, dass man vielleicht sowas wie MapReduce sich einfallen lassen könnte. Ich bin nicht drauf gekommen. Meine Kollegen auch nicht. Das mussten dann doch noch ein paar andere machen. Aber ich denke, dass man diesen Fall immer wieder übertragen kann. Du wirst Prozesse, wenn du Prozesse hast, die schneller Daten erzeugen, als deine Datenbank sie wegspeichern kann, dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Und dann kommst du auf neue Ideen, die vielleicht nicht unbedingt eine relationale Datenbank. Oder du treibst den ganzen deine ganze Gehirnkapazität darauf, diese relationale Datenbank immer schneller zu machen und zu parallelisieren. Das könnte ein anderer Ansatz sein.
Jetzt kurven wir ja gefühlt die ganze Zeit immer noch so ein bisschen Ende der 90er Jahre herum. Mhm. Und gerade dann auch genau zum Ende des Jahrtausends hätte sozusagen kaum besser choreografiert werden können, tauchte halt auf einmal ein neuer Contender auf, nämlich Google, damals noch ein Universitätsprojekt, was eben diese Problematik des Suchen im Webs einfach mal komplett neu angehen. Wir hatten ja vorhin schon erwähnt, Alta Vista war so bis dahin deshalb so bekannt, weil es halt eigentlich die einzige Suchmaschine, also es war nicht technisch wirklich die einzige Suchmaschine, aber es war mit Abstand das ambitionierteste Projekt, was zumindest für die damalige Zeit verhältnismäßig interessante Ergebnisse lieferte. Ich meine, man hatte jetzt auch den Vergleich nicht so richtig. Es gab auch verschiedene Suchmaschinenexperimente in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das schon in die Zeit ging, so mit MetaGer, nee, das war noch ein bisschen später, aber vorher gab es noch irgendwelche anderen Sachen. Wie auch immer, auf jeden Fall, es zeigte sich, dass man einen anderen Ansatz brauchte. Und was Google ja von vornherein so erfolgreich machte, ist, dass ja erstmal das Konzept anders war. Dass man nicht nur irgendwelche Begriffe suchte und das rausspuckte, wo dieser Begriff am meisten drin vorkam. Das war so, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz von Alta Vista. Sondern dass man quasi die Relevanz eines Suchergebnisses auch daran bemessen hat, wie die Hypertextstruktur innerhalb des Webs war. Also dass etwas, auf das oft verlinkt wurde, dadurch eben sehr viel mehr Relevanz bekam.
Genau, der legendäre PageRank, ne?
Genau.
Wie oft zeigt jemand anderes auf mich, und wenn mehr auf mich zeigen, bin ich relevanter als die entsprechende Seite, auf die weniger zeigen oder die öfter, wie weniger oft gelinkt wird. Das in Verbindung mit dem, oh Gott, wie hieß es? Es hieß nicht Google-File-System, es hieß Bigtable, glaube ich, das erste. Mhm. Die Idee, ein File-System zu haben, was über Netzwerk und Rechnergrenzen geht, was sich repliziert, was reliable ist und was mit möglichst schmalen Ressourcen auskommt. Ich glaube, es war am Anfang, glaube ich, Bigtable. Dann Google-File-System ist das, was wir heute als Hadoop kennen. Aber die Idee, mit vielen kleinen Rechnern und einem verteilten Netzwerk-File-System auch den Index zu zerteilen, und das zusammen mit dem PageRank hat den Erfolg ausgemacht. Ne? Das war sofort deutlich besser als alles andere, die Ergebnisse. Und das hat eigentlich fast jeden überzeugt. Ich weiß noch, dass ein Kollege auf mich zukam und mir diese Seite gezeigt hat, das ist eine neue Suchmaschine, und ich dachte, oh, das Design ist spartanisch, wow. Aber ich glaube, schon am Tag 2 dieser Übergabe war klar, dass das viel besser funktioniert als alles, was wir vorher hatten. Das war schon in der allerersten Version so, ne?
Ja, das stimmt. Google hat einfach sofort überzeugt.
Ja. Eben auch algorithmisch. Ich glaube, die erste Idee ist tatsächlich, glaube ich, dieser in der PageRank gewesen. Ich weiß nicht, wann Bigtable dazu kam. vielleicht als sie größer wurden. Da müsste man, du kannst es googeln.
Ja, das kam tatsächlich erst später. Also
okay.
2004 ging das mit Bigtable erst los. Aber was hat denn jetzt Google anders gemacht? Oder wie hat Google das Problem der großen Daten berücksichtigt, abgesehen jetzt von dem anderen Suchansatz?
Ob sie das so früh schon gemacht haben, weiß ich auch nicht. Aber ich würde mich dazu versteigen, zu behaupten, sie haben von Anfang an gemappt und reduced. Sie haben die großen Datenmengen genommen und haben an einer Stelle etwas eingebaut, was sich in den Datenstrom reinklingt und den in viele kleine Stückchen zerhackt und diese kleinen Stückchen an viele Einzelrechner abgibt und sagt, kümmert euch bitte um ein Teilproblem. Das ist in dem Fall hier den Index, Wörter zu zählen, in Tabellen zu packen. Und wenn ihr fertig seid, dann gebt ihr eure vorberechneten Sachen zurück, eure vorberechneten Ergebnisse an einen Rechner, der sich darum kümmert, der das Ganze dann wieder reduziert und die Ergebnisse zusammenfasst. Ich bin ziemlich sicher, dass das von Anfang an ihr Ansatz war.
Okay. Unabhängig jetzt von der zeitlichen Verortung. Also ich meine, das, was du jetzt ansprichst, ist ja im Prinzip so das, was Google groß gemacht hat.
Ja.
Also selbst wenn sie jetzt das eine oder andere Konzept in der allerersten Version nicht drin hatten und nur dadurch brilliert haben, dass sie überhaupt schon mal die Relevanz der Hypertext-Verlinkung berücksichtigt haben, waren sie ja auch selber sehr schnell vor die Situation gestellt, es eben wirklich mit sehr großen Daten, nämlich quasi allen, zu tun zu haben, also allen des Netzes so, ne? Also jeder Webseite sozusagen, die sich in irgendeiner Form von außen erreichen lässt, war für sie ja ein relevantes Datum, muss ja im Prinzip vorgehalten werden, um es durchsuchen zu können. Und es wirkt ja auch so ein bisschen absurd, dass man quasi, man hat so alle Computer und alle ihre Inhalte und dann gibt es nochmal einen Ort, da sind auch nochmal alle Inhalte, wie soll denn das gehen? Ich meine, da explodiert ja das Universum in gewisser Hinsicht, weil wie soll denn das, was sowieso schon mal da ist, nochmal reinpassen?
Okay.
Das war schon immer so ein bisschen das, wo ich so ein bisschen gezweifelt
absurd,
habe,
ja.
ob die denn wirklich in der Lage, also was denn jetzt eigentlich die Tricks sind, um das zu machen. Aber du hast ja jetzt auch schon diesen Begriff genannt, MapReduce. Den müssen wir jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen erläutern. Wofür ist dieser MapReduce-Ansatz jetzt sozusagen gemacht? Und was ist so seine revolutionäre Kapazität?
Du kannst dir vorstellen, wenn du das Problem in kleinere Stückchen zerlegst und auf viele verteilst, dass deine vielen kleinen Rechner, die sich um das Problem kümmern müssen, die müssen nicht mehr Big Iron sein.
Ja gut, aber was ist das Problem erstmal?
Das Problem ist, eine riesige Menge von Daten zu verarbeiten.
Zu verarbeiten oder abzufragen oder überhaupt erstmal abzuspeichern?
Ich glaube, zu verarbeiten. Bleiben wir auf der Verarbeitungsebene, dann kann ich mich anfreunden.
Ja.
Nehmen wir doch ein konkretes Beispiel. Du hast die gesamte Wikipedia.
Ja.
Und du willst sagen, du willst das Vorkommen des Wortes Katze zählen.
Ja.
In der gesamten Wikipedia. Das sind ein paar, oh Gott, sind das Terabyte an Daten? Das sind auf jeden Fall einige 100,
ist viel.
100 Gigabyte.
Ist an, big.
Ist big.
Ja.
Und jetzt kannst du durch diese große Datei durchgehen und kannst an jeder Stelle, wo das Wort Katze vorkommt, inkrementierst du deinen Zähler und hast am Ende ermittelt.
Gut, ich meine, Wikipedia ist ja jetzt tatsächlich, liegt ja in SQL.
Verdammt. Nehmen wir an. Stimmt.
Also man könnte sicherlich auch anders ablegen, aber.
Also du bist auf eine irgendwie geartete Art an ASCII-Dump der Wikipedia geraten.
Ja, klar, den gibt's ja auch.
Und willst den jetzt prozessieren.
Ja.
Und dein Rechner ist viel zu klein. Aber du hast in dem Büro, in dem du sitzt, sind noch 15 Arbeitsplatzrechner. Und mit denen willst du das jetzt machen, das Problem lösen.
Ja.
Und die Antwort soll auch nicht nächste Woche Mittwoch da sein, sondern vielleicht morgen Abend. Dann würdest du auf die Idee kommen, über Map und Reduce nachzudenken. Der Rechner, an dem du sitzt, übernimmt das Zerschneiden. Alle 2 Megabyte wird ein Päckchen geschnitten, sinnvoll, aus diesem ASCII-Dump und wird an diese vor sich hin eidelnden Arbeitsplatzrechner geschickt, automatisch.
Aber es geht doch jetzt davon aus, dass die Wikipedia in einem kontinuierlichen Datenstrom vorliegt.
Genau, das wäre ja ein ASCII-Dump, oder? Also wenn du durch einen ASCII-Dump durchgehst, fängst du am Anfang an und dann gehst du Wort für Wort durch, bis du am Ende bist.
Und die Informationen, wo jetzt eine Seite anfängt und so weiter, die ignorieren wir jetzt einfach? Oder?
Ich will nur wissen, wie oft das Wort Katze vorkommt. Okay, das ist jetzt ein bisschen arg konstruiert, aber ja. So ist es halt gerade. Also in dem Problem, das könnte man mit MapReduce
lösen. Okay, und was mache ich dann? Was mappe ich? Und was reduziere ich?
Wo kommen die Begriffe her? Du mappst die einzelnen Pakete an die Client-Rechner, die sich um das Zählen in den Einzelpaketen kümmern. Und das Reduzieren ist das Zurücknehmen, jeder Einzelrechner hat jetzt für sein Stückchen Textdatei das Wort Katze gezählt. Der erste Rechner hat 15 gezählt, der nächste 0, der übernächste. Und das Reduzieren ist jetzt alle schreien, ich bin fertig mit meinem Paket. Und geben ihre Ergebnisse an den Reduce-Rechner zurück. Und der übernimmt jetzt bei 15 Rechnern den Job, 15 Integer-Zahlen zusammenzuzählen. Und am Ende weißt du, wie oft das Wort Katze in deinem Dump vorkam. Mhm.
Okay, also klingt für mich jetzt erstmal nur für wie im Prinzip eine einfache Verteilungsstrategie.
Ja, im Grunde ist es eine Verteilungs- und Berechnungsstrategie. Es kommt mit ein bisschen mehr daher. Du musst dich um das... Und das Verteilen der Pakete und das Zusammenführen, das übernimmt das Protokoll für dich, da musst du dich nicht kümmern, das musst du alles nicht selber schreiben, sondern du musst nur im Grunde diesen Kernalgorithmus formulieren. Du musst einmal sagen, wie wird das Paket zerschnitten und was sollen die Clients rechnen? Und den Rest übernimmt das Framework für dich. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Frameworks, nicht alle sind gleich, aber bei den meisten ist wenigstens das implementiert, was ich gerade beschrieben habe. Und das ist auch fast immer in jeder Einführung das blöde Beispiel mit dem Wörterzählen drin, was einem nicht so richtig klar wird, was das soll, aber tatsächlich.
Jetzt auch hier.
Jetzt auch hier. Oh je. Mir ist nichts Besseres eingefallen.
Oh je. Wir wollten uns ja vor allem ein bisschen über dieses Lernen, über die lernenden Maschinen unterhalten, weil MapReduce, der ganze Klimbim, den wir jetzt quasi angeschnitten haben, das waren ja jetzt primär vor allem erstmal so ein bisschen effizienzverbessernde Maßnahmen, die überhaupt erstmal technisch die Datenmengen greifbar gemacht haben, die sozusagen ein effizientes Zerschneiden ermöglichen, um einfach dem eigentlichen Traffic und der Speicherung Herr zu werden und das sozusagen auch gut skalieren zu können, mit wachsende Systeme zu schaffen. Die eigentliche Frage ist ja immer, wie kriegt man jetzt aus diesem ganzen Datenwald auch wirklich Antworten, die möglichst intelligent sind? Ich meine, dieses Zählen von Katzen, okay, das mag ja in gewisser Hinsicht einen vielleicht auch mal interessieren, aber eigentlich will man ja wissen, was denken sich diese Katzen eigentlich die ganze Zeit?
Das will man eigentlich wissen, genau. Das sind Sachen.
So. Ja. Ist das eine Verschwörung? Werden wir von Katzen kontrolliert? All das. Ne? Lolcats können ja auch nur ein Ablenkungsmanöver gewesen sein.
Vermutlich sind sie das gewesen.
Ja, ja. Kleine Aliens. Die versuchen, unsere Hirne zu steuern.
Also tatsächlich ist es, glaube ich, relativ schwierig rauszukriegen, was Katzen so denken. Aus Webinhalten stelle ich es mir tatsächlich äußerst schwierig zu beantworten vor.
Wie auch immer, auf jeden Fall hatten wir ja, also auch da kann ich jetzt mal so ein bisschen in meine Historie gehen. Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwann mal so schon in den 80er Jahren, 90er Jahren, irgendwann fingen halt alle an, von neuronalen Netzwerken zu quatschen. Das war irgendwie schon relativ früh mal so ein Thema.
Ja, die waren en vogue, zusammen mit den Fraktalen. Ne? Also das war so ja. Eine Domäne. Zu der Zeit habe ich ja Mathe studiert und man hat dann, entweder hat man neuronale Netze gemacht oder man hat Fraktale gemacht. Eins von beiden, es gab praktisch keine andere.
Das eine hatte auch noch richtig bunte Bilder.
Genau.
Ja.
Und das andere hat nicht so richtig gut funktioniert. Jedenfalls immer nur bis zu einer bestimmten Teilmenge und danach ist es grandios in die Hose gegangen. In den 80er Jahren kam es auch überhaupt erst auf, dass man mit Rechnern plötzlich so viel Rechenpower auf dem Schreibtisch hatte, dass man bestimmte Sachen rechnen konnte und wollte. Man hat bestimmte Komplexe vorher nie angefasst, weil es nicht ging. Klar, da gab es ein paar Großrechner, die haben im universitären Bereich oder im militärischen Bereich oder im meteorologischen Bereich, das haben wir alles schon durch, da hat man bestimmte Probleme gelöst. Aber da war eben auch Kapazität da, vorher auf dem Schreibtisch nie. Plötzlich war überall genug Rechenkapazität CPU-mäßig da, dass man bestimmte Sachen beantworten konnte. Also hat man angefangen, neue Fragen zu stellen. Zum Beispiel, kann ein Computer vielleicht eine Unterschrift lesen? Man konnte, die ersten Scanner waren da. Vielleicht könnte man eine Unterschrift digitalisieren. Auch eine Sache, die heute selbstverständlich ist. Zu der Zeit nicht. Da hat man sich das eher gefragt, wie das gehen könnte. Und dann kommen wir zum ersten großen Run des maschinellen Lernens auf die Computer. Man hat bestimmte Verfahren angewendet, ausprobiert, die evaluiert, wie gut funktionieren sie. Und unter anderem kamen damals eben schon sehr früh die neuronalen Netze. Die hat man benutzt.
Von welchem damals reden wir jetzt gerade?
So aus den 80ern, mhm. So 85, 86 in dem Dreh. Mhm. Man hat die damals benutzt, die neuronalen Netze sind nur ein Aspekt aus dem großen Werkzeugkorb des maschinellen Lernens. Die sind heute sehr, sehr erfolgreich. Damals, 86, waren sie das gar nicht. Da haben sie, es gibt ein klassisches Beispiel, es gibt den MNIST-Datensatz, das sind gescannte Zahlen, die, ich glaube, Amerikaner mit Kugelschreiber auf Wahl- oder Steuerpapiere geschrieben haben. Und die Amerikaner haben das gescannt. Und diesen Datensatz, den gibt es schon ewig.
Wie heißt der nochmal?
Der MNIST, MNIST-Dataset. Das ist sozusagen das Hello World des Machine Learning, des visuellen Machine Learnings, diesen MNIST-Datensatz zu prozessieren.
Ja.
Die Aufgabe ist, diese gescannten Zahlen zu erkennen.
Ja.
Da sind Grauwerte drin, 28 mal 28 Grauwerte. Und hinten steht ein Label, das ist eine 0, eine 1, also es sind 0 bis 9. Und davon gibt es, glaube ich, 60.000 in diesem MNIST-Datensatz. Mhm. Und du musst jetzt ein Verfahren trainieren, du musst dem etwas konstruieren und dann ein Verfahren trainieren auf diesem Datensatz. Du teilst den irgendwie in 90% zum Lernen und 10% zum Testen. Und mit 90% lernst du dein Verfahren an und mit 10% testest du dann, wie gut es ist.
Ja.
Und das hat man damals schon gemacht mit diesen neuronalen Netzen. Zwar nicht mit 60.000, sondern ich glaube nur mit 1.000 und hat festgestellt, das funktioniert hervorragend bis zur ich weiß es nicht mehr, 300. Zahl. Und dann bricht der Ergebnisraum, der vorher ganz okay war, komplett zusammen und das Netzwerk antwortet nur noch kompletten Bullshit. Das ist was man, ja.
Okay. Jetzt müssen wir erstmal nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Neuronales Netzwerk. Was heißt das genau?
Streng genommen ist es ein artifizielles neuronales Netzwerk, weil die neuronalen Netzwerke, haben wir im Kopf und Tiere auch. Jede Art von Nervenverknüpfung ist in den allermeisten Fällen ein neuronales Netzwerk.
Also was hat man sozusagen im Hirn gesehen, von dem man der Meinung war, dass es sinnvoll ist, das in Software nachzubilden? Also was genau, was wir auch von unseren Neuronen kennen, wird darin abgebildet?
Ja, das Ganze kommt eher aus den Kognitionswissenschaften und die haben schon sehr früh angefangen, Affengehirne auseinanderzuschneiden. Sehr unappetitlich, aber wenn man was übers Gehirn lernen will, dann kommt man gar nicht umhin, sowas zu tun. Mhm. Und schon in den 60ern hat man festgestellt, dass der visuelle Kortex, also die Verbindung der am rückwärtigen Teil des Sehnervs geht ein dickes Nervenbündel an ein bestimmtes Areal im Hirn, das ist im Hinterkopf verortet. Das ist der visuelle Kortex. Und wenn man praktisch ungeborene Affen nimmt und schneidet dieses Gebiet auf, stellt man fest, dass dieser Zellenteil, der da adressiert wird von den Nervenbündeln, dass der sehr ungeordnet und chaotisch ist. Da passiert nichts. Und wenn man das jetzt mit jungen Affen immer wieder macht, im Zeitraum von ein paar Wochen, stellt man fest,
was mit ihnen immer wieder macht.
Sie tötet und den Kopf aufschneidet und.
Also sie immer wieder tötet?
Sie immer wieder tötet, also sind
jedes Also Mal, immer ältere.
Immer ältere Affen, mm-hmm. Genau. In unterschiedlichen. Also,
Entschuldigung.
Oh Gott.
Grauenhaft.
Der arme Affe. Also immer ältere Exemplare derselben Affenart nimmt und jedes Mal den Kopf aufschneidet, um diesen Bereich zu untersuchen, stellt man fest, dass diese Nerven, dieses Areal sich auf eine komplexe Art ordnet. Mhm. Sehr, sehr stark, schon unter dem Mikroskop zu sehen in den 60er Jahren.
Also Verbindungen zwischen Nervenzellen neu entstehen, die es so vorher nicht gab.
Genau. Vorher war das alles so ein bisschen chaotisch und plötzlich sieht man, da hat sich gewaltig was getan.
Das heißt, man hat im Prinzip festgestellt, dass das nicht so eine vorgegebene Struktur ist, die ein bestimmtes Prozessing macht, sondern dass quasi Teil der Entwicklung ist das neue Verdrahten.
Genau. Während der Affe sieht und bei Affen weiß man das genauso wie bei uns. Man muss Babys das Sehen nicht beibringen. Das passiert vollautomatisch. Auch das Hören nicht. Das ist irgendein Teil, den unser Gehirn mit einer einfachen Vorkodierung in diesem in dieser neuronalen Struktur ist sind ein paar einfache Befehle drin, aber wirklich ein, zwei und sehr, sehr einfach. Und mit diesem Ding, mit diesem neuronalen Netzwerk und dieser einfachen Anweisung, optimiere die Energie von einer Ebene auf die andere, ist das in der Lage, das Sehen zu lernen. Das hat man in den 60er Jahren schon rausgefunden. Das fand man gut. Und in den 80ern ist man, und man hat auch schon in den 60ern und in den Jahren danach angefangen, das mathematisch zu modellieren. So erste Neuronenmodelle mathematischer Art zu schreiben. Und in den 80ern konnte man das erste Mal kodieren, weil die Rechner leistungsfähig genug waren. Mhm. Und hat dann genau dieses Problem, visueller Kortex, sehr, sehr vereinfacht, 28 mal 28 Pixel, nur in der Lage, Grauwerte zu sehen, löst das Problem. Lerne das Sehen. Lerne eine Struktur, lerne 10 verschiedene Strukturen voneinander zu unterscheiden.
Also Formen, Dreiecke, Kreise.
Genau, aus was so eine Zahl zusammengesetzt ist, ne, eine handgeschriebene. Das Dumme ist, das Handgeschriebene, wenn Menschen Zahlen schreiben, dann machen die das nicht immer auf dieselbe Art und Weise, weil die nämlich keine Schreibmaschine sind, sondern das sieht oft sehr krakelig aus und der Algorithmus muss mit dieser Varianz umgehen können. Also der muss eine eckige 2 von einer ganz runden 2 unterscheiden beziehungsweise in denselben Topf werfen können. Das macht das Problem sehr komplex. Man könnte es vielleicht auch wie eine sehr komplexe Art der Datenreduktion bezeichnen, weil wenn ich mir das Grundproblem angucke, ich habe 28 mal 28 Grauwerte, das sind, das müsste man rechnen können als Mathematiker, das sind einige hundert Werte mal 256 Grauwerte, die zugelassen sind.
Und 784.
784. Also ich habe eine Reduktion von einem 784 dimensionalen Problem auf ein 10-dimensionales Problem. Ne? Unten sind die Grauwerte und oben mache ich 10 Lampen an. Die erste Lampe heißt, ich habe eine 0. Die letzte Lampe heißt, ich habe eine 9.
Ja.
Das ist so eine Art, also dieser visuelle Kortex, dieser künstliche visuelle Kortex oder auch der visuelle Kortex, den wir im Kopf haben, macht eine Reduktion. Jeder einzelne Nerv des Auges, das sind auch eine ganze Menge, jeder Farbpunkt, der da kodiert rauskommt, den willst du nicht direkt ins Großhirn leiten, sondern du willst den irgendwie vorprozessieren. Du willst sagen, okay, links ist eine rote Fläche, hier unten ist ein Dreieck, das da ist wahrscheinlich ein Baum und das Großhirn muss sich nur noch, Baum ist schon eine Bewertung, sondern der macht so eine geometrische Vorsortierung und das Großhirn übernimmt dann diese Daten, die an es geliefert werden und übernimmt die Bewertung und sagt, okay, du stehst in einem Wald, weil hier dieses Grüne da oben, mhm, ne, das, diese ganzen Flächen, das sind Bäume und das da unten. Ja, und dieser Teil, der eben aus der Kognitionswissenschaft kam, früh mathematisch schon beschrieben wurde, in den 80ern erfolglos.
Also erfolglos war er, weil man zwar gesehen hat, okay, der Ansatz scheint an sich schon mal weit zu tragen. Man hat quasi gute Ergebnisse, die man so mit einem anderen Ansatz auch nicht so ohne weiteres hätte erzielen können, aber er versagt irgendwann.
Genau. Also man wusste, oder man weiß ja sehr genau, dass unser System im Kopf nicht so funktioniert. Wenn wir was völlig Neuartiges sehen, dann sind wir zwar eine Weile verwirrt, aber irgendwann ordnet sich das, wenn wir das einfach nur angucken. Und wenn nicht, müssen wir es ein paar Mal, wenn man sich eine neue Art von Kunst anguckt, oder man kennt das bei so Vexierbildern, bei so optischen Täuschungen, mhm, wenn du dir das 3-4 Mal angeguckt hast, dann hast du das gelernt. Du musst dann beim nächsten Mal weißt du genau, zack, das ist das. Das ist Trick Nummer 13, den habe ich jetzt. Und genau diese Eigenschaft hatte dieses artifizielle neuronale Netzwerk aus den 80er Jahren nicht. Das hat eben bei Fall 1023 oder bei irgendeinem neu konstruierten Fall hat es nicht nur gar kein Ergebnis mehr geliefert, sondern es hat ab daher nur noch falsche Ergebnisse geliefert. Und da wusste man schon, hier stimmt was nicht. Mhm. Irgendwas ist hier in der ganzen Struktur falsch.
Aber man wusste nicht was.
Man wusste nicht was. Man hat sich das gefragt, das ist sehr lange erforscht worden, immer wieder. Aber nun ist Machine Learning auch immer was sehr Praktisches, weil meistens ist es praxisgetrieben. Du hast irgendwas, was du mit dem Computer berechnen willst. Jemand hat dir eine Frage gestellt und du sollst nun was konstruieren. Und damit ist das Verfahren einfach mal in der Schublade gelandet, weil es gab eine andere Art von maschinellen Lernverfahren, die sogenannten Kernel-Maschinen, die kennt man als Support-Vektor-Maschinen, die sind unglaublich erfolgreich geworden in der Zeit, unabhängig von dem anderen Kram, was sowieso die ganze Zeit immer gut funktioniert hat, wie Bayesian Filtering und Linear Regression und was es da alles gibt. Aber diese Kernel-Maschinen traten eben in den 80ern ins Rampenlicht und haben praktisch 20 Jahre lang das maschinelle Lernen dominiert. Da gibt es unglaublich viele Untersuchungen, Papiere. Das ist auf so ziemlich jedes Sortierproblem der Welt optimiert worden. Und eigentlich war die Welt schön und einfach. Und man hat gesagt, okay, man hat Support-Vektor-Maschinen, damit kann man Texte klassifizieren und man kann Zahlen klassifizieren. Man kann alles wunderbar klassifizieren.
Wie gut hat das performt auf dieser Handschriftsdatenbank, auf dieser MNIST-Datenbank?
Sehr gut. Ich weiß nicht die Zahlen. Vielleicht hast du eine Tabelle vorliegen, aber ich denke, da ist man weit über 90% gewesen auf dem MNIST-Datensatz.
Mhm.
Aber der MNIST-Datensatz, der geht auch, es gibt da in der Machine Learning so eigene Competitions, die jedes Jahr ausgefochten werden. Da trifft man sich und dann vermittelt man dem anderen den Kniff, den man gerade an seinem Algorithmus getweakt hat, um 0,3% besser zu werden oder 3%, dann ist es schon viel. Und so iteriert man sich da durch die Prozenträume von Jahr zu Jahr weiter. Aber MNIST ist so alt, dass da fast alle Verfahren an ihrem Rand sind.
Ja.
Also das wird nicht mehr besser.
Okay.
Und dann ist lange Zeit nicht viel passiert und 2007 ist ein Papier rausgekommen von einem britischen Professor, der in Toronto eine Professur innehat. Der Mann heißt Geoffrey Hinton und der hat ein Papier rausgebracht, was wenn man in diesem maschinellen Lernen erfolgreich oder sagen wir inkrementelle Schritte gewöhnt ist, die jedes Jahr ein paar Prozent besser werden, er ist auf einen Schlag im zweistelligen Prozentbereich besser geworden. Und das hat ihm erstmal so niemand so richtig geglaubt.
Also in welcher Disziplin jetzt?
Ich glaube,
bei den neuronalen
Netzen. Also man hat meistens irgendein Problem, nehmen wir jetzt MNIST, da gibt es noch ganz andere Datensätze. Ja. Es gibt den IRIS-Datensatz, der auch sehr bekannt ist, oder die 20 News Groups, da geht es darum, Texte zu klassifizieren. Das sind alles verschiedene Teile, wo man sagen kann, ich habe mein Verfahren hier drauf losgelassen und ich bin so und so viel Prozent besser als alles vorher. Oder ich habe, da gibt es Scorings, die heißen Precision Recall und F1 Score, das hat man vielleicht schon mal gehört. Das eine sind so, wie genau man ist. Man kann beliebig genau werden mit fast jedem Verfahren, aber man wird dann so genau, dass man auch noch Sachen dazu nimmt, die gar nicht richtig sind.
Also false positives sozusagen.
Also dieses Scoring, das gibt man meistens absolut an. Man hat also irgendwie sein neues Verfahren, hat bekannte Datensätze, die jeder kennt und gibt dann an, so sieht man Precision, so sieht man Record und so sieht man F1-Score aus und dann weiß man, wo man ist im Ranking.
Mhm.
Und das hat Herr Hinton mit seinem Verfahren, das ist ein relativ langweiliger Paper-Titel. Ich weiß ihn nicht auswendig.
Ich guck mal.
Was man viel schöner googeln kann, ist so, ich glaube 2007, Google und Hinton, dann kommt man auf YouTube auf ein Video, die Google-Leute haben ihn eingeladen, weil da gab es wohl zwei, drei Leute, die gesagt haben, okay, was der Mann da sagt, gibt Sinn, und zwar absoluten Sinn. Und dann gibt es eine legendäre Vorlesung, die haben die auf Video aufgezeichnet und das kann man schon so ein bisschen als den Startpunkt von dieser neuronalen Revolution bezeichnen, damit ging es so richtig los. Da erzählt er relativ langweilig, was er so gemacht hat und warum neuronale Netze damals nicht funktioniert haben und wo man sich verrechnet hat und wo man am Gradienten abgeschnitten hat und was man machen muss, wenn man Schichten trainiert. All solche Geschichten werden da erklärt. Das Ergebnis ist, das Verfahren ist so viel besser als alle anderen Verfahren des maschinellen Lernens und so viel einfacher in der Feature-Extraktion, dass man das für die meisten Bereiche des maschinellen Lernens heute neuronale Netze verwandt werden.
Okay, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Ja. Also man hat in den 80er Jahren hat man so ein bisschen die Ahnung gehabt, dass das irgendwie der Ansatz sich an dem, was man zu dem Zeitpunkt vom Hirn verstand, insbesondere dem Bereich des visuellen Kortex, dass das sozusagen ein Ansatz ist, wie man auch selber das Lernen in der Maschine replizieren kann und dabei möglichst effizient zu werden. Unter anderem anhand dieser Beispiel mit visueller Erkennung, Handschrift etc. Hat aber dann festgestellt, dass man irgendwie mit diesen Ansätzen, die man da verfolgt hat, zwar weit, aber eben nicht nur nicht beliebig weit kam und dass es dann vor allem auch, dass man dann irgendwann so ein bisschen gegen die Wand gefahren ist und dann ging es einfach überhaupt nicht mehr weiter.
Genau.
Ja. Und dann hat man das jetzt so 20 Jahre so ein bisschen beiseite gelegt und dann dachte, ja, okay, war ein schöner Traum. Jetzt gucken wir uns mal hier die paar anderen kleinen Kernel-Sachen an und guck mal, funktioniert ja auch irgendwie ganz gut, kann man aber schön zusammenschieben, es einfach zu implementieren, kommen wir auch so weiter. Und dann, wie aus dem Nichts, stieg hier hinten sozusagen auf. Und jetzt habe ich hier zwei Paper für dich im Angebot. Da kannst du jetzt mal sagen, welche das jetzt ist. Hier, to recognize shapes, first learn to generate images, hat er 2007 gemacht. Und learning multiple layers of representation.
Das zweite, learning multiple layers of representation.
Okay.
Das ist der Beginn von dem, also weil es sind multiple layers. Die neuronalen Netze der 80er sind, man spricht da so von verschiedenen Schichten, der Eingangsschicht, der Ausgangsschicht und der verdeckten Schicht von Neuronen. Mhm. Und mit was wir heute arbeiten, das sind sogenannte Deep Learning Models. Das heißt einfach nur, dass die verdeckte eine Schicht jetzt mehrere geworden sind. Im besten Fall sogar mehrere hundert oder mehrere tausend. Mhm. Und jede Ebene lernt von der anderen. Die unterste Ebene kümmert sich nur darum, um jetzt mal bei dem visuellen Kortex zu bleiben, Pixel zu erkennen, ne? Also bunte Pixel, da ist was Rotes, hier ist was Schwarzes, beziehungsweise Nervenenden.
Ja.
Und die Ebene darüber verbindet Pixel, die zusammenhängen zum Beispiel. Mhm. Zwei Schwarze, die direkt zusammenhängen, ergeben vielleicht einen Strich. Und dann hat man eine Ebene, die so schon so zwei, drei Pixel kombiniert hat und die Ebene darauf, die Neuronenebene, die trainiert schon nicht mehr auf den Pixeln, sondern die wird trainiert auf den Strichen, auf den zusammengesetzten Strichen und setzt daraus wieder was Komplexeres zusammen. Und jetzt wandert man so Schicht für Schicht immer höher, Neuronenschicht für Neuronenschicht und jede lernt kompliziertere Dinge. Und auf der obersten Neuronenschicht erkenne ich dann ein Gesicht und sage, ah, guck mal, Tim oder
ja,
eine Mateflasche.
Ja. Okay. Und das war jetzt wirklich so neu. Ich meine, im Prinzip würde ich ja fast meinen, dass, gut, jetzt kann ich natürlich klug daherreden, aber funktioniert Abstraktion nicht so? Also ist ja das nicht irgendwie klar, dass man vom Kleinsten ins Größte in mehreren Schritten gehen muss? Also was hat man denn damals so weggelassen, dass man diesen Weg so hat nicht gehen können?
Also einmal hat man die Rechenkapazität nicht gehabt und dann hat man schlicht, na, es ist eine Folge der Rechenkapazität gewesen. Man hat die Berechnung an einer bestimmten Stelle abgekürzt und hat gesagt, ab hier brauchen wir die Nachkommastellen nicht mehr, die tun wir mal weg, weil das funktioniert ja ganz wunderbar und das war ein Fehler.
Das hat sozusagen nie einer mal mit Nachkommastellen probiert.
Ich glaube, das weiß ich nicht, ob das mal jemand probiert hat, aber wenn, hat das nicht auf komplexere Netze angewandt. Mhm. Also tatsächlich funktioniert Intuition und Abstraktion so, nicht Abstraktion funktioniert so, man wird immer komplexer. Das Problem ist, wenn du Maschinen sowas beibringen willst, musst du diese Zunahme an Komplexität, die musst du ja mathematisch modellieren. Und da haben wir ein Problem gehabt, das hat einfach ein bisschen gedauert. Das geht jetzt.
Was muss damit modelliert werden?
Das Lernverfahren für neuronale Netze, das heißt Backpropagation, und das Lernverfahren für mehrere Netzwerke, mehrere aufeinanderliegende Netzwerke oder zeitlich miteinander verknüpfte Netzwerke, rekursive Netzwerke, das heißt dann Backpropagation through Time, und das ist nichts mathematisch Kompliziertes, aber wenn du das nicht ordentlich machst, dann verrechnest du dich oder das Verfahren funktioniert gar nicht, und das hat einfach eine Weile gebraucht, bis das soweit war.
Okay.
Also die Basis für Backpropagation, die findet sich auch schon in den 80er Jahren, aber dass man das so zusammensetzen kann, dass es funktioniert, das ist alles eine relativ neue Art. Auch die Art und Weise, wie man die Einzelschichten trainieren kann, ohne das ganze Netzwerk an sich zusammenbrechen zu lassen, das ist auch was wir erst in diesem Jahrtausend hinbekommen haben.
Und das haben wir ja alles durch diesem Herrn Hinton zu verdanken, sozusagen.
Ich würde sagen, man kann den schon als Stein des Anstoßes bezeichnen. Also es sind natürlich sofort viele andere Leute mit aufgesprungen, aber ja. Das Hauptpaper, der Anstoß kommt schon von ihm.
Und was hatte das so für Auswirkungen? Also waren da alle überrascht oder dachten alle nur so, ja, schön, dass mal einer das zu Ende gerechnet hat? Also woran konnte er denn sozusagen festmachen, dass ein konzeptioneller Durchbruch stattgefunden hat?
Also wie vorhin schon beschrieben, kann man bei all diesen Dingen eben, das kann man in Zahlen angeben, wie viel besser man wird.
Ja.
Und wenn man bei so maschinellen Lernverfahren ist es immer so, man beurteilt verschiedene Dinge. Man beurteilt, wie schnell so ein Verfahren lernt. Das ist bei neuronalen Netzwerken gar nicht so richtig gut. Die lernen sehr langsam. Das will man eigentlich nicht.
Ja.
Weil, also klar, die Antwort von einem gelernten Ding, die kommt immer schnell oder die sollte schnell kommen, sonst wird das Verfahren meistens aussortiert. Das ist bei neuronalen Netzwerken so, die Antwort ist rasend schnell da, aber das Training, das braucht eine Weile. Das ist, kann man sich so ein bisschen wie so eine Erziehungsgeschichte vorstellen. Und man muss eben so oft die Sache sehen, lernen, bis man sie verstanden hat. Das ist jetzt ein bisschen sehr flapsig formuliert, akademisch kriege ich dafür keine Krone.
Aber, bist ja hier auch im Podcast, da kannst du ja ein bisschen salopper zu Werk gehen.
Oh, okay. Und das andere ist, dass man kriegt mit den vorhin zitierten Support-Vektor-Maschinen die meisten Probleme ganz, ganz wunderbar gelöst. Auch gar nicht viel besser. Die neuronalen Netze sind auch gar nicht so viel besser in absoluten Zahlen. Aber du musst, das nennen wir gerne Feature Engineering, du musst aus deinen Daten die relevanten Teile raussuchen, die wichtig für die Beurteilung oder für die Beantwortung deiner Frage sind. Wenn du wenn wir jetzt bei den visuellen Geschichten bleiben, ist es zum Zahlenerkennen vielleicht absolut ausreichend, nur die schwarz-weißen Werte anzugucken, und du brauchst die farbigen gar nicht, wenn du dir mit Kugelschreiber ausgefüllte Lottoscheine anguckst. Für ein anderes Problem ist Farbe vielleicht total wichtig, wenn du irgendwas anderes beurteilen willst. Und wenn du das mit klassischen Machine Learning Verfahren beantworten willst, brauchst du Leute, die in der Domäne zu Hause sind, deiner Problemdomäne, und die müssen sagen, guck auf diesen Teil des Wertes, der ist wichtig. Und dann kann die Support-Vektor-Maschine oder irgendein anderes Verfahren meistens sehr gut eine Antwort geben, wenn das Training ordentlich war. Die neuronalen Netzwerke haben den Vorteil, dass sie diese Features meistens selber lernen. Nämlich die unteren Ebene der neuronalen Netze lernen die Struktur, und die oberen, abstrakteren Layer der neuronalen Netzwerke beantworten deine Frage. Mhm. Und das ist toll, weil du brauchst plötzlich niemanden mehr, der deine Features die ganze Zeit scharf anguckt und überlegt, da steckt viel Brainpower drin, das zu machen, sondern das passiert automatisch. Also um ein Beispiel zu geben, das kann man sich ganz wunderbar runterladen bei Google. Das ist eine Vorstudie, die sie gemacht haben, um Texte mit neuronalen Netzen bearbeiten zu können. Das heißt Word-to-Vector, Word-2-Vec. Mhm. Das ist ein C-Programm, glaube ich. Dem kannst du die Wikipedia oder Teile der deutschen Wikipedia vorschmeißen und erkennt weder die Sprache noch um was es da geht. Er kennt nur die Textinformation. Der geht mit so einem mit so einem Sliding Window geht er über den Text drüber, immer 5, 6, 7, 8 Wörter gleichzeitig angucken und trainiert mit denen ein neuronales Netzwerk. Und nach ein paar Stunden oder ein paar Tagen kannst du komplexe Fragen stellen wie Berlin verhält sich zu Deutschland, wie Paris zu, und dann kann es dir Frankreich beantworten. Und das ist was relativ Elaboriertes. Das hat es nur aus der Struktur gelernt. Es wusste nicht mal, welche Sprache das ist.
Und jetzt auch ohne Berücksichtigung von Wikidata, wo ja genau diese Information relativ maschinenlesbar vorliegt.
Genau, ohne das. Also nur aufgrund der beackert den Text, lernt die Strukturfeatures des Texts, weiß als erstes, okay, hier sind wahrscheinlich Adjektive, das hier sehen aus wie Nominalphrasen. Dann eine Ebene drüber lernt es, wie die immer aufeinander folgen. Und die ganze Grammatik fällt irgendwann raus aus diesem neuronalen Netz.
Also eine gewisse, also ich meine, irgendwas muss ja hardcodiert sein. Also sagen wir mal so, wie es gibt hier Sprache und ich muss diese Grammatik erstmal lernen, bevor ich in der Lage bin, aus diesen Daten irgendwas rauszunehmen. Das muss ja da schon ein bisschen Teil der Logik sein, oder?
Nee, das ist
nicht mal das.
Nicht mal das. Und das ist toll. Das Programm hat dieser Sliding Window, die Optimierungsvorschrift da drin ist, gehe mit einem festen Window über den Text drüber, Wort für Wort, und dann weißt du, dass Paris und Frankreich oft in einem Satz vorkommen, wenn dein Sliding-Window groß genug ist. Und du trainierst mit diesem Sliding-Window der deutschen Wikipedia das neuronale Netz in einem positiven Belohnungsschritt. Du sagst, das hier ist ein echter Satz. Und jetzt nimmst du diese Sequenz und fängst an, randomly ein Wort rauszuschießen und durch Garbage zu ersetzen. Und sagst, und das hier ist der nächste Lernschritt, das ist kein guter Satz. Und diese einfachste Vorschrift befähigt das Netzwerk, nach vielen Lernschritten solche Antworten zu geben oder die Strukturinformationen zu lernen aus dem Text. Und zwar so gut, dass so Standardprogramme wie der Stanford Natural Language Parser, das Toolkit, in dem, glaube ich, bestimmt 25 Jahre linguistische Forschung, Spitzenforschung drinstecken, dass die letztes Jahr angekündigt haben, dass sie ihren eigenen statistischen Parser durch so ein neuronales Netzwerk ersetzen werden. Das heißt, selbst angesehene Linguisten sehen die Qualität, dass sowas einfach besser funktioniert inzwischen.
Das heißt, der alte Ansatz von der Stanford University mit ihrem Language Parser war, wir schaffen hier Code, wo genug kluge Menschen sozusagen ihr Metawissen eingebracht haben mit hier, das ist das, was du dir anschauen musst, das ist die Grammatik, die du sozusagen herausfinden musst, und jetzt suchen wir uns mal Algorithmen dafür raus, wie diese super Vektor, wie hießen die noch gleich?
Support Vektor. Ja, ich glaube, an der Stelle sind das keine Support Vektor.
Ja, aber klar, also irgendwelche Kernel-Methoden sozusagen oder andere Algorithmen, die eben für den gewünschten Effekt geeignet zu sein scheinen, aber trotzdem hat man immer noch so dieses Metawissen, und jetzt wollen sie das komplett ersetzen durch etwas, was eigentlich überhaupt von dem Problem gar nichts versteht, sondern was einfach nur Selbstlernen an diese ganze Sache herangeht und das alles von sich aus versteht.
Genau, das ist das, was sie tatsächlich angekündigt haben. Die aktuelle Version, die man runterlädt, hat schon diesen neuronalen Parser drin. Der Vorteil ist, wenn du das mal akzeptierst, was erstmal schwer zu akzeptieren ist, dass so eine Maschine, nur indem sie den Text immer wieder liest, irgendwann elaborierte Strukturinformationen, mehr als Strukturinformationen daraus schließen kann. Das heißt aber auch, du kannst einfach eine beliebig neue Sprache nehmen und sagst, jetzt zerkaufst du diese Sprache, und nach 2 Tagen fällt die Strukturinformation für diese Sprache daraus. Und das ist natürlich was ganz Mächtiges, ne?
Das heißt,
du brauchst nicht mehr ein Spezialistenteam für Tagalog und das nächste Spezialistenteam für Chinesisch, sondern du brauchst nur eine große Textmenge und lässt den Rechner darauf rumkauen, und irgendwann fällt es raus. Das ist das, was man als Data Scientist Unsupervised Learning nennt. Also niemand steht an der Ecke und sagt der Maschine, hier ist gut, hier ist schlecht, sondern man hat eine relativ einfache Anweisung eingebaut mit diesem Sliding Window. Und dann, das ist scheinbar vollkommen ausreichend, um eine Grammatik aus einer Textmenge zu extrahieren.
Fuck.
Das ist verdammt, das ist auch ein bisschen deprimierend. Das gebe ich gerne zu.
Deprimiert also, inwiefern? weil man sich vorher so viel Gedanken über Algorithmen gemacht hat, ja, und jetzt geht's auf einmal so einfach.
Ja, schon, ne?
Obwohl es ja nicht im eigentlichen Sinne einfach ist. Man musste nun ja auch erstmal drauf kommen.
Man musste erstmal drauf kommen und man brauchte die Rechenkapazität, die man heute hat. Also als der Hinton sein erstes Paper rausgebracht hat, hat Google relativ schnell gesagt, okay, du kommst mal zu uns, wir brauchen dich. Wir haben viele Probleme, die danach schreien, mit solchen guten Verfahren beantwortet zu werden. Und
mit welcher Rechenkapazität hat er denn vorher gearbeitet?
Das weiß ich nicht. Ich nehme an, das waren an der Universität von Toronto auch irgendeine Art von Supercomputer, also irgendeine Art von universitären.
Okay, also er hatte einfach mal die Maschinen richtig klingeln lassen, um seine Thesen zu überprüfen und kam zu guten Ergebnissen.
Nehme ich mal an. Ja. Und Google hat ja wohl, das ist jetzt so ein bisschen, da muss ich, weiß ich nicht so ganz genau, ob ich da zitierfähig bin, aber du hast gesagt, ich darf flapsig sein. Also ich glaube, er hat Google erstmal einen Korb gegeben und hat gesagt, ihr habt nichts, was mich jetzt wirklich interessiert. Und dann haben sie ihm viele, viele CPU-Knoten angeboten für wirklich lange Zeit und eine gewaltige Datenmenge. Und er hat gesagt, okay, ich hätte gerne alle Videodaten, die im YouTube drin sind. Und ich trainiere einen universellen visuellen Indikator für Katzen. Da sind wir wieder bei den Katzen.
Ah, da sind sie.
Also es gibt tatsächlich einen Katzenindikator, der in jedem beliebigen YouTube-Video die Katze im Bewegtbild detektiert und sagt, da ist eine Katze drin in dem Video.
Krass.
Das gibt es.
Und wie richtig ist das?
Wie richtig? Das ist richtig, richtig. Das ist von sehr hoher Accuracy.
Also er findet alle Katzen und er findet nichts, was keine Katze ist.
Genau. Das kann man sich bei YouTube, das ist eine schwierige Aufgabe, wenn man sich die Qualität und die unterschiedlichen Winkel der verschiedenen YouTube-Videos vorstellt.
Ja.
Und Google ist natürlich sehr interessiert an dieser Technologie, an dieser Art von Technologie gewesen, weil da gibt es noch diese andere große Datentonne, die sie haben. Da sind relativ viele Fotos der Erde drin und auf diesen Fotos sind Hausnummern und Gesichter und Autonummernschilder und jetzt kann man sich die Frage stellen, wenn ich das anonymisieren will, dann jetzt mal abgesehen von den Hauswänden, die ich nicht darstellen will, aber wenn ich alle Nummernschilder der Welt lesen bzw. auswischen will und alle Hausnummern der Welt in allen Sprachen der Welt übersetzen möchte, um mein Kartenmaterial zu mappen, dann schreit das natürlich nach so einer Technologie. Man hätte gerne ein Netzwerk, was in der Lage ist, jedes beliebige Numberplate zu erkennen, jedes Gesicht zu verwischen. Und tatsächlich ist es ein solches Netzwerk, was da zum Einsatz kommt. Also da haben nicht Menschen gewischt, sondern das war ein neuronales Netzwerk.
Und wenn war das nicht auch schon vorher so? Also das
ja.
Google Street View gibt es ja auch schon länger als 2007, oder?
Ja.
Täusche ich mich jetzt gerade?
Weiß ich nicht.
Das sind wieder so Fragen.
Also jetzt ist es wohl ihr ImageNet, was da wischt. Vielleicht haben sie es vorher mit Menschen gemacht.
Okay, Street View selber ist 2007 erschienen, aber dass sie das mit den Nummernschildern und so weiter gemacht haben, das kam wahrscheinlich erst später.
Ach ja. Also tatsächlich
krass. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Tod von Captchas, ne? Also ich meine, wenn Captchas versuchen, durch die Präsentation von irgendetwas zu beweisen, dass ich ein Mensch bin und dann habe ich irgendwie so eine Maschine, die das sogar noch sehr viel besser kann, dann ist das ja over. Also ich meine, man kann ja überhaupt gar nicht mehr beweisen, dass man ein Mensch ist, wenn die Maschine das viel effizienter und schneller genauso beweisen kann.
Man braucht eine neue Art von Captures, ne? Die eben Sachen abfragen, die tatsächlich im Augenblick nur Menschen können. Und sowas wie ein Bild zu erkennen, das kann die Maschine eben gut. Ich meine, davon sollte man auch ausgehen, wenn da draußen bald Autos selber rumfahren, und sich ein Bild von der Wirklichkeit machen, dann möchte ich, dass die ein relativ genaues Bild von der Wirklichkeit haben,
ja,
und nicht irgendein verschwommenes Bild.
Bevor wir vielleicht auf die gesellschaftlichen Implikationen zu kommen, weil die sind vielfältig, würde ich schon ganz gerne nochmal so ein bisschen versuchen, zumindest besser zu verstehen, wie man jetzt so diesen Vorgang sich im Einzelnen vorstellen muss. Das ohne jetzt in irgendwelche Formeln und mathematischen Untiefen vordringen zu wollen. Aber einfach nochmal, um es so vielleicht so ein bisschen zu zerstößeln, also richtig vorstellen kann ich mir das nur sehr eingeschränkt. Ich weiß nicht, ob jetzt dieses Textbeispiel, was du vorhin genannt hast, vielleicht ein guter Ansatz wäre. Wahrscheinlich schon, ne? Bevor wir jetzt zu den oder Katzenbilder, vielleicht ist es auch egal. Also nur um es nochmal so in etwas kleinere Schritte zu zerlegen. Ich hab da sozusagen jetzt ein Programm. Das kriegt jetzt die Wikipedia so von der Seite reingeschoben. Und es schaut sich tatsächlich, was hattest du so 8, 7 irgendwie irgendein Fenster von Worten an,
genau.
Gleichzeitig.
Ja.
Das heißt, es schiebt immer ein Wort raus und guckt sich das nächste wieder mit an.
Genau.
Und es weiß einfach genau gar nichts darüber, außer dass es sich um Buchstaben handelt.
Um Wörter. Also es guckt sich, es guckt nicht auf, es gibt Programme, die das auf Wortlevel machen, da gibt es ein paar erfolgreiche Papers und auch Programme, aber das, was ich beschrieben habe, das guckt sich Wörter an. Also tatsächlich geht das Programm als allererstes durch den ganzen Text durch und packt, separiert das Ganze nach Whitespace und nach Kommas und das tokenisiert sozusagen.
Also das einzige wirklich gesicherte und vorgegebene Wissen ist, Buchstaben, die Worte bilden.
Genau.
Und Wort heißt halt da, wo Whitespace oder was auch immer dazwischen ist. Also es gibt irgendwie eine relativ klare Definition für, was ein Wort ist und woraus es sich zusammensetzt. Das ist, sagen wir mal, das einzige wirklich ins Nest gelegte Wissen.
Genau.
An der Stelle.
Mehr ist da nicht drin.
Aber es gibt noch, und das Programm weiß auch gar nicht, was eine Grammatik ist, oder es weiß schon, dass es auch nicht.
Weiß es auch nicht, nein.
Und es weiß auch nicht, was eine Sprache ist.
Wenn du jetzt, nee, das weiß es nicht. Also du, ich meine, man könnte jetzt pingelig sein und sagen, wenn du ein Dictionary von Worten ansetzt, dann hast du vielleicht irgendwie doch was mit, aber nein, es weiß nicht, was.
Aber es ist nicht so, dass es da irgendwie so eine Variable im Dollar Language gibt, die dann im Zeitraum des Programms dann mal gesetzt wird, sondern auch das ist sozusagen nur so eine Erkenntnis, die dem Programm selbst kommt.
Genau.
So, jetzt kommen also diese Worte an.
Die Worte.
Die werden ja, was macht man jetzt mit diesen Worten?
Also, was solche Programme des maschinellen Lernens immer machen, die verwandeln die Worte bzw. die Wortketten als erstes in Vektoren.
Heißt also, was genau?
Du gehst durch den gesamten Text durch, zählst jedes einzelne Wort, hebst das auch auf und machst ein Dictionary raus. Also hebst dir das Wort ein Wörterbuch, ne? Zählst die Wörter, willst natürlich nicht jedes Mal the aufheben, sondern es reicht, wenn man das einmal aufhebt.
Ja.
Vielleicht schreibt man noch dran, wie oft es vorkommt, und dann hat man so ein Dictionary von allen Wörtern. Und jetzt geht man durch den Text durch, hat diese Sequenz von Wörtern, die gerade in diesem Sliding Window ist, und kann jetzt sagen, okay, dieses Ding besteht aus, jetzt guckt man das erste Wort, guckt im Dictionary nach, ist Position 1300, also kommt an die Stelle in den Vektor in 1300. Das zweite Wort ist im Dictionary Position Nummer 3, also kommt da eine 3 rein. Und du merkst es schon, irgendwann hast du diese
Position im Sinne von Häufigkeitsranking oder Position?
Du kannst die Häufigkeit nehmen, du kannst auch die absolute Position nehmen, das ist eigentlich egal. Die Hauptsache, das ist nicht egal, aber die Hauptsache, du machst es stringent. Du brauchst irgendeine Art von Ordnung. Du willst ein Wort in einen Zahlenvektor verwandeln und das passiert mittels, du musst es nur immer auf die gleiche Art und Weise machen.
Mhm.
Dann sind damit die Dinger irgendwie vergleichbar werden. Wenn du das Verfahren in der Mitte änderst, dann wird das wahrscheinlich nichts.
Okay, aber für the müsste er sich dann quasi, wenn es jetzt nur um die Positionen geht, jede Position merken.
Ja, aber du bist ja in, also wir sind ja gerade bei diesem Sliding Window an irgendeiner Position und das Wörtchen the kommt da einmal drin vor.
Also innerhalb dieses betrachteten Fenster.
Okay. Innerhalb dieses, du willst nur dieses Fenster gerade in einen Vektor verwandeln.
Okay.
Und das machst du, indem du eben jedes einzelne Wort das aus dieser Sequenz nimmst und durch den Zahlenwert aus dem Dictionary ersetzt.
Mhm.
Und jetzt hast du stattdessen Zahlen in einer Antwort. Zahlen, das weiß man schon, das ist für Computer immer einfacher als.
Na klar.
Ne? So.
Mhm.
Und diesen Vektor, den wirfst du jetzt dem neuronalen Netz zum Fraße vor. In seinen Eingangsneuronen, die kriegen jetzt diese Zahlen geliefert. Diese Zahlen, die dieser Sequenz entsprechen.
Jedes einzeln oder dann alle auf einmal?
Alle auf einmal.
Also erstmal läuft man alles durch. Die Sliding Window Textblöcke werden.
Nee, Entschuldigung. Also da in dem Falle Stück für Stück. Also man geht an, das Sliding Window hat Position irgendwo ganz vorne.
Der betrachtete Bereich wird zu einer Zahlenkolonne und die wird in das Netz gegeben.
Die wird in das Netz gegeben. Und dann?
Was heißt das, es wird in das Netz gegeben? Was passiert dann da?
Die Eingang, also das neuronale Netz ist natürlich irgendeine Art von Variablen sind da, die die Werte aufnehmen und mit diesen Variablen macht das Programm was. Also du gibst die ersten Zahlen in dieses Variablen-Array rein und sagst, das ist der Wortvektor.
Ja.
Und jetzt weiß das Netzwerk noch gar nichts. Das ist irgendwie, das sind verschiedene Schichten von Neuronen, aber es werden oben immer weniger.
Wie viele Neuronen sind es so?
Hui.
Also größenordnungsmäßig.
Das kommt auf die Aufgabe an.
Ja, bei dieser Aufgabe, was würdest du so erwarten?
Ein paar hundert.
Ein paar hundert Neuronen.
Mhm.
Die alle, was für eine, haben die einen, also wie bildet man so ein Neuron ab? Hat das einen Wert oder hat das nur Verbindungen? Hat das einen Zustand?
Das hat einen Zustand und es hat Verbindungen. Und diese Verbindungen sind, also jedes Neuron verbindet sich mit anderen Neuronen. Das ist ja im Kopf auch so.
Ja.
Und es hat verschiedene Verbindungen, die sind hier in diesem Fall fix. Also sind fix viele. Mhm. Und jeder dieser Verbindungen hat ein Gewicht, ein Zahlenwert.
Mhm.
Und die werden am Anfang, diese Zahlenwerte, das sind die wichtigsten, das sind die Zustandsgrößen des neuronalen Netzes. Also das neuronale Netz besteht im Prinzip aus der Beschreibung ihrer Struktur und diesen Werten.
Mhm.
Das ist es. Du musst diese Gewichtswerte aufschreiben und wo sie hinkommen natürlich. Und dann findet meistens so eine Art, es findet eine Art Datenreduktion statt. Also oben gibt es am Ende ein Endneuron, was dafür zuständig ist zu sagen, das ist ein echter Satz, den Menschen geschrieben haben, weil er aus der Wikipedia kommt. Und es gibt ein zweites Neuron, was sagt, das ist ein Satz, in dem Garbage drin ist. Das ist das, was ich vorhin beschrieben hatte, indem man ein Wort ausfügt. Und man gibt also unten in das neuronale Netzwerk diese Zahlenvektoren des Sliding Windows rein. Einmal das echte Beispiel und einmal das schlechte. Und weiß den Zustand der oberen Neuronen, was man haben möchte. Einmal soll das linke Neuron, echter Satz, gefeuert werden und einmal soll das rechte gefeuert werden.
Wobei, wenn man jetzt ein Wort weglässt, kann ja trotzdem noch ein normaler Satz bei rauskommen. Ist ja jetzt auch nicht so gesichert.
Kann so sein, ja. Aber man geht davon aus, dass es ist ein statistisches Verfahren, dass es öfter kein ordentlicher Satz gibt.
Ja, okay.
Und nimmt das als negativen Lernschritt. Und dann rechnet man aus diesem oberen, sagt, okay, unten liegen die Werte, oben weiß ich schon, das ist entweder das linke oder das rechte Neuron, das, was ich haben möchte. Und dann lässt man von oben das Netzwerk zurückrechnen. Rechnet die Koeffizienten aus, bis alle Zustandsgrößen so sind, wie ich sie haben möchte. Das ist das Backpropagation. Das geht jedes Mal in ganz kleine Schritten. Man justiert jeden Wert nur ein ganz kleines bisschen. Dafür macht man das ganz oft, immer wieder. Man lernt ein paar tausend Mal in ganz, ganz kleinen Schritten. Und irgendwann hat dieses Netzwerk einen Zustand angenommen, der sich kaum noch verändert. Dann sind die ganzen...
Weil sich sozusagen im Rahmen dieser Backpropagation verändern sich dann eben auch die Vernetzungen zwischen den Neuronen. Weil sie merken, über diese mögliche Verkettung erziele ich mehr positive Signale, über die mehr negative Signale. Deswegen verstärke ich jetzt diesen Bereich.
Genau.
Sehe ich das richtig? Ja. Also das Training ist sozusagen dann eine Stärkung von existierenden Verbindungen oder vielleicht auch Schaffung von Verbindungen überhaupt erstmal. Und das von unten nach oben wirken ist sozusagen erstmal die unmittelbare Auswirkung und dieses von oben nach unten Backpropagation ist mehr so diese Verstärkung des gemessenen Werts.
Ja, ja.
Ja,
doch. Okay. Schön. Gute Zusammenfassung.
Okay, gut.
Im Grunde ist
versuch mich dem ja nur zu nähern.
Im Grunde ist es das.
Okay, dann wird das auch relativ klar. Das heißt, diese Worte pulsieren jetzt sozusagen ein. Man zerschießt sie sozusagen. Also man nimmt das Ergebnis und sagt, hier ist X und hier ist kaputtes X.
Genau.
Und dann lässt man das so kurz reinflackern und man sieht irgendwie, wenn heil ist X, dann drückt sich das so aus und wenn kaputtes X, dann drückt sich das so aus und das. Die positive Auswirkung, die wird dann quasi wieder reingeschrieben in dieses Netzwerk von oben nach unten. und bleibt dann als gelerntes Moment.
Genau. Und das machst du jetzt für jeden Wortblock immer weiter. Das sind viele, viele Lernschritte.
Ja.
Und irgendwann ist das Netzwerk in einem Zustand, wo alle Koeffizienten sich kaum noch verändern. Da kannst du den Text noch so oft durchjagen.
Wie dimensioniere ich denn die Anzahl der Neuronen, die ich da an der Stelle verwenden will? Ist da viel, hilft viel oder?
Nee, nicht unbedingt. Du machst es von deinem Problem abhängig. Wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne ein Sliding Window von 7 Neuronen, dann ist dein Eingabelevel 7 Neuronen breit.
Mhm.
Ne, weil da so breit ist dein Fenster. Das macht nicht viel mehr Sinn. Was, wenn du links und rechts noch welche hast, die du nie benutzt, dann lässt du die schon weg in der Definition.
Ja gut, aber ich meine auch die Definition, was ist meine Eingabe? Also
da wird einfach viel probiert. Das wird schlicht und einfach wirklich ausprobiert. Es gibt ein paar Leute, die sehen das schon, weil die das öfter gemacht haben. Die gucken in der geeigneten Art und Weise hin, aber im Grunde stelle ich mir das oft so vor, dass da irgendein Professor an einem weißen Tisch sitzt und der sagt seinen PhD-Studenten, okay, und jetzt hätte ich gerne das ausgerechnet und das sollte auch mal jemand probieren, das ist doch sehr, sehr schön und ein Jahr später.
Da nimmt man so viel. Das ist im Prinzip dann Evolution. Das ist sozusagen, genau, wie sich im Körper eben diese Neuronenmengen auch den Bedürfnissen angepasst haben. Mhm. Über die Zeit, so muss man es halt jetzt beim Machine Learning mit diesen neuronalen Netzwerken eben einfach durch akkumuliertes Wissen sagen, okay, hier braucht man mehr, um bessere Ergebnisse zu erzielen, aber wir müssen es jetzt auch nicht verdoppeln, weil das heißt, dass wir 30.000 Mal so lange rechnen und das bringt uns auch nicht wirklich weiter.
Genau, also man kann mathematisch relativ gut ausrechnen, wie viele Neuronenschichten man braucht, um ein Problem zu lösen, wenn man das Problem gut verstanden hat. Das hat man oft nicht, deswegen nimmt man ja neuronale Netze. Also wenn man weiß, wie viel dimensional das Problem und wie nicht linear das Problem ist, was ich lösen möchte, dann kann ich die Neuronenschicht relativ einfach beschreiben, aber oftmals weiß ich genau das nicht. Deswegen arbeite ich mit einem neuronalen Netzwerk.
Es ist schon ein bisschen absurd, dass man jetzt irgendwie feststellt, dass man genau dann ein Problem besser verstehen kann, wenn man mit einem System daherkommt, was das Problem überhaupt nicht kennt.
Das ist irre, ne?
Ja.
Also vor allen Dingen, wenn man so wie wir eher schon zu den alten Hasen gehört und
und vor allem besser.
Und Jahrzehnte damit zugebracht hat, mit diesem alten Paradigma zu leben, okay, man muss das Problem für die Maschine lösen und plötzlich steht da jemand und sagt, nee, wenn du das ordentlich formulierst und das Ergebnis auch, dann löst das die Maschine für dich. Also das erste Mal schreibst du nicht das Programm und die Maschine führt das für dich aus, schnell und gut und sicher, sondern aus der Maschine fällt das Programm raus, was das Problem löst. Das ist schon eine andere Nummer, ne?
Mhm.
Und wir reden.
Wir dachten, wir hätten einen sicheren Job.
Und jetzt sind wir Datenpfleger oder ich meine, wenn man Kinder hat, dann ist einem das vielleicht nicht so ganz fremd. Dann muss man einfach bestimmte Sachen muss man 30 Mal erklären und nächstes Jahr nochmal und weil dann haben sich die Sachen angepasst.
Ja, irgendwann ist man kein Programmierer mehr, sondern dann gießt man nur das neuronale Netz.
Also tatsächlich.
Aber jetzt muss ich noch mal kurz auf dieses, weil das gibt ja offensichtlich eine Menge her, weil wir haben ja im Prinzip nur die erste Stufe jetzt gemacht. Also diese Wortkette kommt hereingeschossen und ich habe jetzt verstanden, wie sich dieses Netz trainiert. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie man da jetzt sozusagen auch eine Aussage daraus ableiten kann. Also es verstärkt sich halt quasi eine Vernetzungsstruktur, um Dinge zu beantworten, aber eigentlich ist ja die einzige Antwort, die sich bisher dort wirklich abbildet, ist ja sozusagen nur die, das ist etwas, was da drin vorkommt oder das ist etwas, was da nicht drin vorkommt. Das ist ja im Prinzip so die einzige wirkliche Information jetzt, abgesehen von den Zahlen selbst.
Genau.
Wie kann man dann daraus...
Wo ist die Grammatik?
Ja genau, also ich meine, wir hatten ja sogar gesagt, es weiß ja noch nicht mal, was es ist und weiß auch nicht, was verstanden werden soll. Und auf einmal kann es irgendwie sowohl serbokroatisch als auch altgriechisch interpretieren.
Ja, also irgendwo, die Information muss im Netz sein, sie ist also höchstwahrscheinlich in diesen Koeffizienten verborgen. Und wir haben ja schon gesagt, es sind mehrere Schichtenebenen des Netzes. Es ist Deep Learning, also es ist mehr als eine Schicht. Und tatsächlich kann man, oh Gott, ich bin nicht ganz sicher, wo die Post-Tags rausfallen. Die Grammatik, wo das Netzwerk gelernt hat, ob etwas eine nominale oder eine verbale Phrase ist, die findet sich auf Schicht 3, glaube ich. Auf Schicht 4, also man guckt einfach in den...
Was ist bitte der Unterschied zwischen einer nominalen und einer verbalen Phrase?
Eine nominale Phrase, das ist der Hauptwortteil, mhm, und die verbale Phrase ist das, wie sagt man, To-Wortteil. Ah. Also ich...
Das Verb.
Ich, genau, das Verb, ne? Mhm. Nominal und verbale Phrase. Das, also in der Linguistik sind das die Part of Speech Text, die Teile, die einen Satz ausmachen. Die zerfallen dann nochmal in Adjektive, Nomen und so weiter. Und diese Teile fallen auf bestimmten Ebenen des Netzes automatisch raus. Ich gucke mir einfach Layer 3 an. Also der unterste Layer ist, ich kann die 0 oder 1 nennen, da wo die Worte wirklich reinfallen. Dann 3 Layer weiter höher ist auf einmal gelernt worden, was Adjektive und Nomen sind. Und wieder eine Ebene drüber, fällt ein komplexerer Teil der Grammatik raus. Also man guckt in den verschiedenen Ebenen nach und versteht jetzt einfach, okay, da bildet sich das ab, lustigerweise. Also man hat das Problem gespannt, aus der untersten Ebene das wirkliche Wort und der obersten Ebene, wo man noch gesagt hat, echter Satz oder nicht echter Satz. Und dazwischen entspannt sich auf den verschiedenen Ebenen verschiedene Teilaspekte der Grammatik dieser jeweiligen Sprache. Und das ist ziemlich verrückt. Es heißt aber einfach nur, menschliche Sprache genügt bestimmten Regeln. Diese Regeln formen sich in ihrer Struktur aus. Und wenn ich ein Netzwerk trainiere auf die Struktur einer Sprache und das verändert sich irgendwann nicht mehr, dann hat es offensichtlich die Struktur komplett erfasst. Und dann kann ich, wenn ich mir bestimmte Ebenen dieses Netzwerks angucke, auch finde ich auch bestimmte Aspekte von meiner Grammatik wieder heraus, wenn sie denn stimmt.
Mhm.
Verrückt.
Ja, ist ein bisschen verrückt.
Es gibt ein total schönes Beispiel im YouTube, ich weiß nicht, das kann man bestimmt verlinken oder sowas, das heißt Inside an Artificial Brain, mhm, oder Inside an Artificial Neural Network. Da ist das Google ImageNet, was sie meiner Meinung nach benutzen, um Nummernschilder zu erkennen und Gesichter auszuwischen. Das haben sie trainiert und sie fahren in diesem Film alle paar Sekunden durch eine neue Schicht dieses neuronalen Netzes durch. Und man kann ihm zugucken, wie es von einfachem Rauschen über Katzenbilder, über Dreiecke und alles Mögliche lernt. Das ist total hübsch.
Ich sehe gerade. Punkte werden zu Linien, Flächen, Strukturen.
Genau, das geht jetzt einen ganzen Schritt weiter. Also ja, unten war das Rauschen sozusagen.
Ja, genau.
Und jetzt wird es immer komplexer. Erinnert auch so ein bisschen an Fraktale.
Ja.
Das liegt daran, dass das so aus der Mitte iterativ sich aufbaut. Das ist aber nur ein Trick, um es grafisch interessant zu machen. Das ist schon eine authentische Fahrt durch so ein...
Was ist das Fett? Okay, wow, unglaublich.
Also irgendwann kommt man an diesen Effekt, wenn man mal mit bewusstseinsverändernden Substanzen zu tun hatte, dann weiß man relativ genau, irgendwann erkennt man das wieder, da ist so eine Schicht und dann sieht man, wow, das muss doch ein recht gutes Abbild von unserem visuellen System sein. Ich weiß nicht, ob du da schon bist. Ich sehe nur den Rücken deines Laptops.
Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich jetzt da bin, aber das sieht ja alles recht trippig aus. Aber ich versuche das gerade so ein bisschen hier zu parsen, während ich beim Parsen zuschaue. Aber ja, sehr interessant. Ne? Also wirklich so ein bisschen so der Eindruck, dass es hier vom Zellulären, also vom Atomaren ins Zelluläre übergeht und ja, jetzt immer mehr Struktur erhält. Meine Fresse.
Irgendwann kommen die Augen. Das,
ja, jetzt sieht es schon so nach Augen aus, ja. Meinst richtige Augen oder nur etwas, was ich schon als Auge interpretieren würde?
Oh, nee, da kommen irgendwann richtige Augen so und richtige irgendwann Augen. Kommen auch die Katzen.
Oh. Und weißt du jetzt gerade, auf was diese Daten, also was für Daten jetzt hier sozusagen gerade analysiert werden. Also das sind dann die Katzenbilder, ich sehe schon Hunde und so.
Also nee, ich weiß, das Trainingsset von dem kenne ich nicht. Ja. Das kann man bestimmt irgendwo nachlesen, aber das weiß ich nicht.
Aber das muss ja sozusagen damit was zu tun haben, weil wo sollen die Augen jetzt sozusagen herkommen?
Es wird Yahoo. Es wird YouTube sein, die kommentierten Geschichten. Es wird wahrscheinlich eine ganze Menge aus dem Google Image Pool sein, der ja auch gelabelt ist.
Ja.
Den wir ja eine ganze Zeit lang mitgelabelt haben, indem wir irgendwelche blöden Fragen beantwortet haben für Google. Und das wird das Trainingsset sein, für dieses, mit dem das Netz trainiert worden ist.
Krass. So scary. Kommen Sie echt beobachtet vor. Finster. Oh Mann. Okay. Nochmal versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen. Wo es bei mir noch so ein bisschen aushakt, ist sozusagen, wo man jetzt auch selber als Pfleger dieses Datenwaldes und dieser ganzen Analysenstufe auch entsprechende Aussagen dann ableiten kann. Also ich meine, schön, dass wir da so einen Neuronenpool haben, der offensichtlich so auf alles reagiert, um da Aussagen zu machen, aber ich muss ja nur noch irgendwo dann mal eine konkrete Frage ableiten können und ich muss das ja auch wirklich dann zu meinen Zwecken bedienen können. Wie steige ich denn in dieses Verständnis, der das ja nun zunächst einmal nur in diesem Neuronensystem selber drin ist, wie mache ich das für mich nutzbar?
Du meinst, wie, du willst nicht auf eine Anwendung raus, ne?
Naja, nee, ich meine, wenn wir jetzt mal bei diesem Textbeispiel bleiben, jetzt habe ich also da diese ganzen Textstrings durchgefüttert und da ist jetzt, keine Ahnung, jede Variante von Wikipedia drin und ich habe irgendwie so das Gefühl, jetzt habe ich da so einen Datenpool, der im Prinzip alles weiß.
Ja.
Also, wie mache ich jetzt dieses Wissen für mich urbar?
Ah, okay.
Wie sage ich, übersetze etwas da rein oder sage mir, welche Sprache das ist oder vollziehe nach eine Aussage über ein bestimmtes Objekt. Diese Datenpunkte müssen sich ja mir irgendwie auch erstmal in irgendeiner Form offenbaren, damit ich auch in der Lage bin, dafür ein User-Interface zu kreieren.
Ja, die...
Oder fängt das Ding wirklich an zu denken?
Nee, das fängt nicht an zu denken. Das hat, wie gesagt, nur Strukturinformationen gelernt und es weiß ja nicht mal, was es da gelernt hat. Es bildet auf eine komplexe Art und Weise die Strukturinformationen eines Textes ab. Und was wir reingegeben haben, ganz am Anfang, sind Zahlenvektoren. Diese Zahlenvektoren entsprechen diesen Wortsequenzen. Aber am Ende habe ich einen großen Vektorraum mit lauter Datenpunkten drin. Und in dem kann ich Fragen stellen. Also ich kann sagen, gib mir alle Worte raus, die die größte Ähnlichkeit zu Plus haben als Wort. Und tatsächlich ist die erste Antwort, die das Netzwerk liefert, ich glaube, positive habe ich gefragt, das hat alle sehr überrascht. Und die erste Antwort, die kommt, ist non-negative. Und da merkt man schon, das ist nichts, was nach ähnlichen Worten sucht, sondern es findet tatsächlich die Bedeutung, dass non-negative positive bedeutet.
Ja.
Ich habe das meinen Mathematikerkollegen mal gezeigt und da stellt man dann sofort ganz viele mathematische Fragen und es kommen kluge Antworten, aber positive und non-negative hat die meisten überzeugt, dass das was ist. Also man kann nach Ähnlichkeit fragen und weil man in einem Vektorraum ist, kann man sogar mit diesen Worten bestimmte geometrische Operationen, man kann Vektorverschiebung machen, die dann, also ne, eine geometrische Operation, die man noch kennt aus der Schule, die dann auf den Wörtern auch etwas macht, was tatsächlich Sinn ergibt.
Jetzt muss ich gerade nochmal gucken hier. Dein Beispiel, was ich hier gerade raussuche, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Google hat doch dieses Deep Dream.
Ja, das ist
davon. Das meintest du eigentlich. Oder das ist nochmal was anderes?
Also Deep Dream ist auch ein Abbild des visuellen Kortex. Also das ist was sich mit optischen Sachen beschäftigt. Was ich vorhin beschrieben habe, ein Teil davon ist Word to Vector.
Mhm.
Das ist so ein C-Programm, was tatsächlich gar nicht Deep Learning macht, aber das wäre zu spitzfindig zu erklären.
Ja.
Es ist ein neuronales Netzwerk am Ende innen drin, das eine Transformation von Wörtern in einen Vektorraum vornimmt und in diesem Vektorraum sind ähnliche Worte in einem gleichen Raumbereich.
Okay, aber was hat jetzt Google mit diesem Deep Dream konkret gemacht?
Deep Dream ist der Versuch, also ich habe ein Netzwerk erfolgreich trainiert auf viele, viele Bilder, mhm, und bin irgendwann fertig. Ich habe definiert, mehr trainiere ich nicht, so ist jetzt ist das Netzwerk fertig. Und jetzt kann man die Frage stellen, was passiert, wenn ich in die Eingangsschicht dieses visuellen Netzwerkes kein Bild reingebe, sondern Bildrauschen? Was kommt dann raus? Und dann, das haben die Leute, die das Paper geschrieben haben, als Träumen definiert. Also ich gebe in die Eingabeschicht, gebe ich Bildrauschen rein, zufälliges, statisches, irgendwas und gucke mir dann an, was in den verschiedenen Layern des Netzwerkes passiert und das nennen sie dann Träumen. Mhm, Träumen artifizielle Netzwerke von
elektrischen Schafen.
Von elektrischen Schafen.
Und?
Eher von elektrischen Katzen, die Schafe. Also Schafe sehe ich tatsächlich ganz selten. Irgendwie auf dem untersten Layer sind vielleicht mal ein paar, aber die meisten sind tatsächlich Katzen.
Ja gut, das hängt ja natürlich auch nochmal so ein bisschen davon ab, was man sich vorher alles angeschaut hat.
Mhm. Klar, also das, du träumst nicht von Sachen, die du noch nie gesehen hast.
Ja, ja, genau. Jetzt, was ergibt sich daraus für uns? Also Google hat sich den Herrn Hinton schon mal, hat ihn gleich in so einen Glaspalast, einen Kristallpalast reingestellt und der darf da jetzt sozusagen auf allen Knöpfen drücken, die irgendwie möglich sind. Jetzt wissen wir ja schon, dass Google, nicht nur Google, aber auch und vor allem Google, nennenswerte Datenmengen zur Verfügung hat. YouTube war schon ein schönes Beispiel. Alle Videos, Fotos, ist ganz klar. Selbes kann man sich natürlich auch mit Facebook denken. Wenn man diese Datenbestände, die heute schon existieren und die mittelfristig sich noch weiter abzeichnen, ich denke, das wird ja tendenziell erstmal nicht weniger werden, egal wie viele Gegenbewegungen es da gibt. Wir knipsen und schreiben und schicken Nachrichten. Angenommen, man hätte jetzt sozusagen wirklich den Zugriff auf alle Daten. Vielleicht noch nicht mal auf ganz richtig alle Daten, aber so viel der Kommunikation, viel dessen, was öffentlich geteilt wird. Und man setzt jetzt beliebige Rechnermengen mit diesen Deep Learning Algorithmen auf diese Daten an. Ich meine, wenn ein System schon anfangen kann zu übersetzen und Aussagen zu machen, bis hin zu mathematisch vollständig nachvollziehbaren Aussagen über etwas, wo vorher noch nicht mal ein Wissen darüber existierte, dann kann man ja da einfach alles Mögliche herauslesen. Ja. Kann man alle Beziehungen zueinander herauslesen, alle Personen herauslesen und auch irgendwie rauslesen, was alle denken?
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich mag da nicht dran glauben. Vielleicht, weil ich dann meinen Job los wäre.
Du meinst, weil du dann auch durch ein Programm ersetzt wirst.
Genau.
Ja, das könnte ja eh passieren.
Nee, ich glaube, das, was uns ausmacht, dass das noch nicht verstanden ist. Vielleicht ja, also es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen, nee, das ist verstanden, das ist auch unnötig, dieses Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstreflexion, also vor allen Dingen das Selbstbewusstsein, ist wahrscheinlich unnötig oder ist eine Grundeigenschaft eines beliebigen, komplexen neuronalen Netzwerkes. Das muss sich selbst irgendwann die Geschichte erzählen. Du bist da und am Leben, damit das gut funktioniert. Aber im Grunde zum Funktionieren ist es nicht nötig. Zum Reagieren. Ich bin nicht der Meinung, dass das so ist. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange, aber...
Aber was machen denn diese Technik? Ich meine, jetzt ist das seit 2007 in der Welt.
Ja.
Naja, jetzt sind ja schon 8 Jahre vergangen. Wo begegnet uns denn das schon?
Das begegnet uns, wenn wir unser Mobiltelefon, was meistens ja wahrscheinlich ein Smartphone ist, anschalten und entweder Hey Google oder Hey Siri sagen.
Okay Google
oder Hey Siri. Mhm.
Wenn man Okay Siri und Hey Google sagt, dann explodiert alles.
Okay, verdammt.
Dann begehen die Maschinen Selbstmord. Das ist unser Fallback.
Man darf Google,
okay. Wenn Skynet aktiviert wurde. müssen wir den ganzen Tag Hey Google und Okay Siri sagen, dann sind wir wieder befreit. Das mal so als Tipp nebenbei. Okay, aber diese Systeme, was machen die? Die arbeiten so.
Die arbeiten so. Die sind irgendwann, wenn man ein bisschen länger mit Sprache zu tun hatte oder automatischer sprachlicher Übersetzung schon so ein älteres Häschen ist, dann weiß man, das hat eine ganze Zeit lang recht gut funktioniert, aber irgendeinem Punkt ist das mit der automatischen Spracheingabe immer ziemlich am Murks gewesen.
Mhm.
Und da hat sich irgendwann in den letzten 5-6 Jahren was getan. Wenn man das einschaltet, merkt man, das funktioniert richtig gut, auch an einer lauten Straße und zwischen anderen Tönen aufgestellte Fragen werden gut verstanden. Und das liegt an genau der Technologie, über die wir uns lange mit dem visuellen Kortex unterhalten haben. Das funktioniert genauso mit dem Audioteil des Gehirns. Das ist auch ein tiefes neuronales Netzwerk, was selber lernt zu hören. Und diese Technologie sind in Google genauso wie in Siri drin.
Aber es ist wirklich so. Ich meine, mich begleitet Spracherkennung ungefähr seit 20 Jahren.
Ja.
Vor 20 Jahren habe ich das erste Mal auch selber in einem Projekt versucht, Spracherkennung zum Einsatz zu bringen. Und es war halt einfach nichts anderes als frustrierend. Also es war einfach vollkommen klar, dass das gut, man kann damit Kreditkartennummern irgendwie übers Telefon eingeben, so mit dieser Charmanz, mit der man gerne mit Computern redet und 5, 9, 8
meinten sie 5
sagt, genau. Und auch als das so mit dem Google Now und mit Siri losging, standen am Anfang auch entsprechend frustrierende Ergebnisse. Wo auch dann interessanterweise so eine Abneigung auch entstand, sich überhaupt mit dem Computer unterhalten zu wollen. Also es war immer sehr, man hat ein kaltes Gefühl gehabt.
Genau.
Und ich war da auch immer sehr, ich wollte das auch nicht. Einfach aus diesen Erfahrungen heraus, weil man diesen Rechner irgendwie als was anderes, als was Kaltes, als kein Gegenüber mir ging es zumindest so. Ich habe es nicht akzeptiert. Ich wollte nicht mit meinem Rechner reden.
Ich habe irgendwann auch aus Frustration aufgehört. Ich habe das Gefühl mit dem Kalten nicht gehabt, aber ich habe immer gedacht, warum soll ich dieses Interface benutzen, was sowieso nicht vernünftig funktioniert. Und so habe ich das abgespeichert bei mir.
Genau. Ja. Vielleicht war das mit dieser Kälte gar nicht so sehr der Primärgrund, sondern erstmal nur funktioniert nicht, was letzten Endes wahrscheinlich auf dasselbe hinausläuft, weil wenn man sich mit jemandem unterhält, der einen auch nicht versteht, dann entsteht ja genau diese Kälte.
Mhm.
Und wie du sagst, irgendwas ist besser geworden. Also ich würde es jetzt mal auf die letzten 2 Jahre verorten, irgendwo. Das sind alles fließende Übergänge, die vermutlich die Unternehmen damit verbracht haben, einfach noch mehr zu trainieren, noch mehr zu trainieren, noch mehr zu verstehen, noch mehr Neuronen auszubilden.
Tatsächlich überhaupt das Verfahren auszuwechseln. Also da sind
andere. Weil sie am Anfang noch gar nicht darauf gesetzt haben,
genau,
in der Form.
Ja. Das war.
Das heißt, jetzt leben wir quasi in der Zeit der Hintenrevolution, kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Dass wir verbringen jeden Tag damit, uns mit neuronalen Netzen zu unterhalten. Wenn wir Facebook anmachen, laufen die ganze Zeit Deep Learning-Netzwerke hinter uns, die optimieren und schalten und walten. Wenn wir Siri anmachen, wenn wir automatische Bild erkennen, wenn wir unser selbstfahrendes Auto aus der Garage lassen, was wahrscheinlich. Dann, da sind.
Ja, und der Effekt ist sehr interessant, weil ich jetzt auch zuletzt, das war auch ein etwas unwirklicher Moment, muss ich sagen, ja? Wo man einerseits das Gefühl hatte, so, oh, das System hat wirklich verstanden, was ich gesagt habe, so, und auf einmal war auch diese Kälte weniger. Ich würde noch nicht sagen, dass ich vollständig warm geworden bin damit, so, aber die Raumtemperatur ist definitiv angestiegen. So, auf einmal entsteht eine Nähe, die irgendwie schon fast ein wenig scary ist, aber sie ist halt nun mal da, weil sich einfach in mir weniger dagegen wehrt. Und das gibt einem zu denken. Ich meine, deswegen unterhalten wir uns jetzt hier auch einfach mal über dieses Thema, weil halt einfach was passiert ist. Und ich frage mich halt jetzt, womit müssen wir jetzt rechnen? Ich meine, man kann sich sicherlich eine Menge Gutes und eine Menge Furchtbares vorstellen. Wir haben es hier wahrscheinlich mit einer klassischen Dual-Use-Technologie zu tun.
Auf jeden Fall. Ich meine, stell dir vor, ich stelle es mir gerne so vor, die Computer sind in der Lage, einfache Probleme zu lösen, die sie vorher überhaupt nicht lösen konnten, über die man nicht mal nachgedacht hat, wie Bilderkennung, Strukturen in Texten ermitteln. Das sind so klassische, ich will niemanden beleidigen, der in einem Büro arbeitet, aber viele Bürotätigkeiten sind genauso, scanne auf eine geschickte Art und Weise die Akten durch und lege sie in neue Haufen.
Ja.
Und das ging bisher nicht, weil der Computer weder den Text gut erkennen konnte, noch den Content verorten. Ich prophezeie mal, dass das in den nächsten 2-3 Jahren sehr gut funktionieren wird. Und beim selbstfahrenden Auto ist jedem klar, dass was sich in der Welt verändern wird an Lieferindustrie und Fahrern und aber bei diesem ganzen, die Computer sind einen entscheidenden Schritt schlauer geworden, das wird auch ganz schön was hinter sich herziehen an jetzt am reinen arbeitstechnischen
Steuererklärung überprüfen.
Das wäre toll.
Steuererklärung machen wir toll.
Komponieren.
Ja, ich würde ja ganz gerne einfach so, wenn ich so alle meine Belege scanne und ein neuronales Netzwerk damit trainiere und am Ende macht er mir meine Steuererklärung.
Das wäre großartig.
Ja, Hammer, die wäre auch mal richtig. Man hätte nichts, ja, also bis hin zu der Entscheidung, ob irgendwie ein Beleg jetzt überhaupt relevant ist. Und ich meine, ohne Witz, also ich überlege jetzt die ganze Zeit schon parallel, was eigentlich solche Bereiche sind, wo ein umfassendes Verständnis auch noch des letzten Details eine sehr hohe Relevanz hat, was heute irgendwie weggeht. Ja, ich meine, wenn ich das jetzt mal zum Beispiel auf Gesetze mache, Steuergesetze, also wenn ich sozusagen das Gesetzeswerk an sich parse, dann weiß das System, wo die Lücken sind.
Ja, ich glaube, so weit sind wir noch nicht, aber das ist absolut denkbar, dass man in der Richtung forschen kann. Ne?
Ja, ist es, also ich meine, allein so eine Frage, ist es legal, das und das zu tun?
Ich glaube, du brauchst
um Widersprüche finden.
Widersprüche finden, ja.
Also so, jetzt mal ein positives Beispiel, Gesetzgebung, ja, widerspricht. Ist mein Gesamtregelwerk durch diese Änderungen, geht es in Widersprüche oder ist überhaupt schon das existierende Gesetzeswerk, steht es zu sich im Widerspruch, was es unter Garantie an vielen Stellen steht? Die Frage ist nur, an welchen?
Ist es widerspruchsfrei, warum? Ja. Okay, dann kommen wir sofort an so widerspruchsfreie, also an künstliche und echte Grammatiken und das füllt nochmal mehrere Podcasts, glaube ich. Dann können wir gleich auch wieder die Brücke zu Compilerbau und ähnlichem schlagen.
Ja, Podcasts sind wahrscheinlich am Ende die einzige Technologie, die überleben wird, weil wir müssen darüber reden.
Tatsächlich habe ich mit meinem Ex-Kollegen neulich war ich chinesisch essen und der Chinese war neu und ich weiß nicht, wie das ist, wenn man so ein Setup für ein chinesisches Restaurant macht. Das Essen war hervorragend, aber die Musik war zum Davonlaufen. Das war so ein Richard Kleidermann, Mutzack, durch irgendeinen schrecklichen Synthesizer-Filter gesetzt. Das war aber garantiert GEMA-frei. Und ich denke, das war der Grund, warum sie es angeschafft haben. Ja. Irgendwer kam an und hat gesagt, wenn ihr ein chinesisches Restaurant macht, braucht ihr Musik. Hier ist eine GEMA-freie CD, die kostet so und so viel, die dürft ihr spielen. Und
ja.
Die GEMA kostet entsprechend mehr. Und das war wirklich so, es war erbärmlich. Also wir haben beide sehr gelitten. Und ich habe dann gesagt, okay, es muss doch... Das ist jetzt eine Idee für ein Geschäftsmodell. Also wenn da draußen jemand zuhört, ich gebe das gerne ab. Man müsste doch in der Lage sein, ein neuronales Netzwerk darauf zu trainieren, on the fly vernünftige Musik zu spielen. Und die ist dann garantiert GEMA-frei, weil die ist in dem Augenblick erfunden. Und diese kleinen Chips...
Zu komponieren, meinst
du? Zu komponieren. Und den auf einem Raspberry, whatever, direkt ausliefert für 50 Euro und dann haben wir...
Also wenn die Musik dann aber so klingt, wie diese Google Dreams aussehen, dann...
Wird trippy, ja, ich weiß.
Also trippy ist, wenn nicht sogar creepy irgendwie. Ja, das war ja auch so mein erster Scherzname für Siri. Okay, Musik komponieren, Musik erkennen natürlich auch, ne? Das ist natürlich eine ähnliche Sache, Muster erkennen, klar, das ist bei Musik voll drin.
Was es auch noch braucht, ist eine Vogelstimmen-Erkenn-App. Ich glaube, das hat sich jetzt was getan, aber es war ein Lieblingsprojekt meiner der letzten 3 Jahre von mir, zu überlegen, es muss doch möglich sein, also ne, die Mikrofone sind sehr blöd, sind gut, aber man kommt mit so einem Mobiltelefon nicht nah genug an den Vogel ran, um den Vogelgesang freizuschalten, aber tatsächlich, wenn man mit Kindern im Wald unterwegs ist, dann kriegt man oft die Frage gestellt, und was war das für ein Vogel? Und ich habe gedacht, es muss doch möglich sein, so ein Netzwerk zu trainieren, dass ich in meinem Smartphone sage, Spatz. Oder eben Dohle.
Du willst das sagen? Du willst den Vogel aufnehmen und willst gesagt bekommen, und zwar wahrscheinlich nicht nur einen, sondern da ist jetzt ein Spatz, der von einer Amsel unterbrochen wird,
genau.
Die sich
über die Dohle beschwert.
Ja. Okay, das wäre vorstellbar. Mir würde jetzt Pilzbestimmung einfallen. Ich hatte gerade das Problem im Wald, dass man so als Naturlegastheniker natürlich dann so überhaupt nicht weiß, womit man es zu tun hat. Mit schmeckt das und ist das vor allem giftig? Und die Unterscheidungsmerkmale visuell?
Das wäre eine klassische Anwendung für ein visuelles neuronales Netzwerk. Trainier es auf Pilze, also nimm, keine Ahnung, die Anzahl der Speise- und Giftpilze in Deutschland ist endlich.
Ja, man muss wahrscheinlich noch nicht mal viel reintun, sondern in der Wikipedia sind die Fotos von den Pilzen und die Informationen, ob sie giftig sind, und dann brauche ich nur noch genug YouTube-Videos
von den Pilzen.
Von den Pilzen.
Weil ich muss den Pilz aus allen möglichen Blickwinkeln in jedem Lichtverhältnis haben, weil dieses Setup in das Netzwerk rein muss, und dann erkennt es jeden Pilz bei jedem Licht, ja.
Und dann kann ich mein Telefon nehmen und einfach die Kamera einschalten und da so ein bisschen drumherum gehen, und dann sagt er, ja, hier Knollenblätter, Pilz, lass mal lieber, oder Steinpilz, lecker.
Genau. Ganz hübsch, oder?
Was ist mit unserer Kommunikation? Also, jetzt haben wir ja gerade hier so wieder mal schöne Welle mit Hater-Kommentaren, Nazis im Netz, und wir waren ja ganz am Anfang schon beim Spam.
Sowas kann man super erkennen. Das ist mehr als hervorragend zu erkennen. Du kannst, das sind die Recurrent Neural Networks, die RNNs, die sind in sich selbst zurückgekoppelt. Das heißt, sie können sich an bestimmte Subsequenzen erinnern. Und mit denen kann man Setups trainieren, dass man einen Computer dazu befähigt, wie Shakespeare zu schreiben oder wie Nazi zu blöken oder Kernel-Code zu schreiben. Es gibt ein sehr, sehr schönes Projekt, da hat einfach jemand den gesamten Linux-Kernel-Code in so ein Recurrent Neural Network als Trainingssetup reingebaut und sagt dann danach, okay, und jetzt schreib mir neuen Code, und da kommt C-Code bei raus. Der ist manchmal sogar kompilierbar. Der macht nichts Sinnvolles, aber erstaunlich.
Der sieht so aus wie.
Der sieht so aus wie. Oder du kannst alle Tech-Texte aus dem Archive X nehmen zur, keine Ahnung, Hochenergiephysik, und am Ende sagen, generier mir einen neuen Text, und es kommt tatsächlich ein Paper raus, wo man schon zweimal hingucken muss, bis man feststellt, okay, das ist kompletter Bullshit, aber die Struktur stimmt total.
Oder Hausaufgaben.
Hausaufgaben, großes Thema.
Oh weia.
Da kommt was auf uns zu.
Krass.
Also ein bisschen was wird sich verändern tatsächlich. Das sind, wie gesagt, das Training, das dauert lange und das ist aufwendig. Aber am Ende kommt was dabei raus, was aus einem Smartphone was macht, was früher einfach mal eine Cray YMP war.
Ja. Ne? Und die Processing Power ist da.
Die ist da.
Teilweise lokal, teilweise auf jeden Fall im Netz.
Na, oder sie ist, das haben wir ganz vergessen zu sagen, einer der größten oder der entscheidenden Gründe, warum das so gut funktioniert mit den neuronalen Netzen, sind tatsächlich die Gamer-Grafikkarten. Weil neuronale Netze zu trainieren, sind unglaublich viele Schritte, wo man Matrizen multiplizieren muss. Und das können. Normale Computer können das schon, aber die sind überhaupt nicht dafür optimiert und die machen das auch nicht parallel. Jedenfalls nicht im Normalfall. Aber Grafikkarten müssen genau dieses Problem viele Millionen Mal pro Sekunde lösen. Die können das hervorragend. Die können nur das, aber das können sie super schnell. Und deswegen werden neuronale Netze gerne auf so Nvidia-Grafikkarten trainiert. Das geht schön schnell.
Beziehungsweise die neuen Architekturen, die halt ja im Prinzip von vornherein schon diese was man bisher halt GPU genannt hat, jetzt allgemein eben so als Number Cruncher verwendet. OpenCL und vergleichbare Standards haben da ja im Prinzip die Zugänglichkeit auch schon längst geschaffen. Jetzt ist es nur noch eine Frage, auch Software zu finden, die daraus einen Nutzen ziehen kann. Und du sagst, neurale Netzwerke sind genau das, was davon wunderbar profitieren kann. Das heißt, mit der weiterhin stark zunehmenden Gesamtperformance, gerade auch von Smartphones im grafischen Bereich, steigt auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Telefone an der Stelle.
Auf jeden Fall.
Ja, ich meine, das hat wirklich ich glaube, jedem, der jetzt hier gerade zuhört, summt jetzt schon so ein bisschen das Hirn, weil die Implikationen sind natürlich so vielfältig, dass wir hier nicht mal auch nur ansatzweise daran kratzen können, glaube ich, worauf es alles eine Auswirkung haben kann, im Guten wie im Bösen. Wenn ich nochmal das Facebook-Beispiel rausgreifen kann, mit dem, was wir jetzt sozusagen was wir hier so erarbeitet und diskutiert haben. Wir haben da einen Ort, der von sich aus schon so wohl definiert und so metadatenreich ist, dass man ja noch nicht mal bei Null anfangen muss, sondern wo sozusagen schon so unglaublich viel Struktur da ist und sagen wir mal auch für Menschen und natürlich allen voran den Betreibern, aber nicht nur den sozusagen klar ist, was das alles bedeutet, aber eben unfassbare Text-, Bild-, Videomengen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen und die sich im Prinzip mit so einem neuralen Netzwerk wunderbar bearbeiten lassen und wie man nur vermuten kann, vermutlich auch bearbeitet werden, da das eben die Basis ist für eine Bildersuche, für eine Textsuche, für eine Relevanzrechnung, um nur eine Anzeige anzuzeigen, aber die natürlich als Nebenprodukt auch noch ganz andere Ableitungen ermöglicht, weil man ja eigentlich alles versteht. Also man versteht den, also lenk ein, wenn ich jetzt ein bisschen übers Ziel hinausschieße, aber im Prinzip wird ja hier auch ein Verständnis des Diskurses, wer redet mit wem worüber und warum, scheint mir jetzt nicht so ein unerreichbares Ziel zu sein, wenn man es darauf auslegen würde.
Nee, das ist gut machbar. Also das, da muss man ein bisschen Gehirnschmalz drauf werfen, aber das ist mit Sicherheit lösbar. Und das wird auch getan an vielen Stellen, die jetzt sofort auf der Hand liegen. Ne?
Ja.
Also warum jeder, der sich damit beschäftigt, wird die naheliegendste Technologie nehmen und das wäre die naheliegendste Technologie an der Stelle, jedenfalls die am besten funktioniert.
Mhm.
Ist jetzt wahrscheinlich eine Frage der Implementierung, ob man das einfach auf dem entsprechenden Rechner sofort anwenden darf oder ob es da Restriktionen gesetzlicher Art gibt, aber gemacht wird es sowieso, weil alles gemacht wird, was geht. Ne?
Ja.
Was gut geht, wird sogar lieber gemacht.
Und das geht jetzt ganz gut.
Das geht jetzt ganz gut. Das klingt alles so ein bisschen, als wenn das alles ganz problemlos wäre. Ne? Also in meinem täglichen Arbeiten und auch in dem meiner Kollegen ist es nach wie vor so, dass wir uns das Problem sehr genau angucken müssen mit ihren Features, mit der Art und Weise, wie wir die rausarbeiten, damit wir die Kundenantworten gut beantworten können. Dass wir greifen nicht einfach pauschal in den Schrank, wo drauf steht, neuronale Netzwerke und das ist das Problem vom Kunden XY.
Dann schiebt man das Modul ein und dann
und fertig.
Die, so, alle Antworten, die sie schon immer haben wollten.
Nee, da ist schon ganz normale Statistik nach wie vor dabei.
Ja. Na klar, einfach um auch dieses Problem, klar hat das irgendwie alles erlernt, aber die Kunst ist ja letzten Endes dann herauszufinden, wo liegt denn das jetzt Erlernte und wie frage ich es ab?
Genau. Und die Art und Weise, wie die Neuronen aufgebaut werden, ob ich sie rekursiv miteinander verkette, wie viele Ebenen, wie viele, das ist schon auch noch eine ganze Menge Ausprobierarbeit.
Wie viel Fail ist denn jetzt noch in dem derzeitigen Ansatz?
Ui, das ist...
Wenn es früher sozusagen an einer bestimmten Stelle endete und jetzt durch die Arbeiten von hinten so einen Durchbruch erzielt hat, dass es jetzt an vielen Stellen gut ist, wo das ist die Garantie, dass es jetzt perfekt ist?
Also ich glaube, es ist viel besser verstanden. Es macht auch nicht mehr so, es hat nicht mehr diesen Moment, es gibt diesen Moment nicht mehr, dass es erratische Antworten gibt, was man nicht haben möchte, wenn man sich mit Maschinen unterhält.
Mhm.
Das ist relativ gut verstanden. wo das jetzt überall hinführt und was man noch alles draufwerfen kann, da stehen wir tatsächlich am Anfang. Also es, du kannst dir so eine Google Plus Machine Learning Gruppe nehmen und da jeden Tag drauf gucken und da ist jeden Tag wirklich eine komplett neue Idee drin. Das ist nicht so, dass man denkt, ach komm, jetzt hat er schon letzte Woche gesagt und das kennen wir schon vom letzten Jahr, sondern Leute werfen, sagen, wir wollen ein neuronales Netzwerk bauen, um einen Schachcomputer zu bauen. Das ist jetzt nichts, was so ganz doll ist, aber Schach ist, ist eine alte Anwendung aus dem Computer. Es ist unglaublich viel Rechenpower und Menschenpower in diese Schachprogrammierung reingeflossen. So, ich denke an IBM Deep Blue. Ne?
Ja.
Irgendwelche Jungs haben in den letzten Monaten ein ganz einfaches Schachprogramm genommen mit einer freien Zug-Engine. Es ist nicht viel Schachwissen drin, wirklich nicht. Und haben dann ein Deep Learning-Netzwerk dran geknüppert und haben als Trainingsset alle online zur Verfügung stehenden Schachpartien drauf angewendet. Und tatsächlich nach wenigen Monaten Training spielt das Ding auf Großmeisterniveau jetzt. Das ist was, ne? Ein Großmeister, der fällt jetzt nicht einfach so aus irgendeinem
Himmel. Vom Himmel, ja. Aha. Krass. Okay. Gut, Schach ist ja schon länger so ein bisschen auf dem Level, wo die Menschen nur noch eingeschränkt mithalten können. Aber das ist dann sozusagen jetzt auch schon eine Leistung, die in, also nur mal als Beispiel, weißt du, wie groß diese Datenmenge ist, die an der Stelle dann generiert wird? Also wie umfassend muss man sich diesen Datenbestand vorstellen, den man dann lokal noch braucht, um diese Schachintelligenz auch ohne jetzt ein komplettes Google dahinter noch zum Einsatz zu bringen?
Das weiß ich nicht. Beim Schach weiß ich nicht, aber wenn du...
So eine Ahnung?
Nee, auch nicht. Ich denke ein paar Megabyte.
Megabyte?
Ja.
Keine Terabyte?
Nee, sicher keine
Terabyte. Also passt in jedes Telefon in eine App?
Ja, mit Sicherheit.
Und da ist dann einfach mal das Wissen über Schach-TM drin?
Also... Keine Ahnung, das Ding wird ein paar hunderttausend Neuronen haben, schätze ich jetzt einfach mal, ich weiß es nicht. Das Paper dazu, das Biest heißt Giraffe, das kann man jetzt selber googeln, ich weiß wirklich nicht, wie viele. Und jetzt hat jedes Neuron, keine Ahnung, 15 Verbindungen, dann sind es so viele Neuronen mal so viel Verbindungen an Koeffizienten, die ich aufheben muss, das ist das, was das neuronale Netzwerk ausmacht. Das kann ich noch ordentlich zusammensippen, also das kann ich komprimieren und dann sind es wahrscheinlich nur ein paar Megabyte. Irre. Ja, genau.
Scary. Ja, okay. Aber das sind dann wirklich mal echt wohlselektierte Bits.
Ja. Also das ist ganz in Ruhe optimiert.
Tja, was können wir denn an positiver Vision jetzt hier am Ende noch... Also mir fällt jetzt so viel Dystopie ein. Ich will jetzt hier gar nicht alle komplett runterfahren. Ich meine, gut, so autonomer Verkehr und so weiter, das haben wir alle schon gemacht. Aber es ist natürlich schon ein Problem, dass wir im Prinzip jetzt so vor der Zeit stehen, wo einfach unsere ureigene menschliche, inhaltliche Kommunikation sich vollständig analysieren lässt und das eben bis in alle Ebenen hinein, weil einfach ja im Prinzip die Abstraktionsebene so weit getrieben werden kann mit diesen Deep Learning Networks, dass sie vielleicht am Ende auch unsere Abstraktionsebenen, die wir so zu leisten in der Lage sind, noch einfach übersteigen.
Ja, also da sind wir jetzt ganz schnell an diesen ganzen Singularitätsgeschichten. Ne?
Ja, was ist denn, wenn man jetzt irgendwie alle wissenschaftlichen Papers in das Deep Learning Netzwerk reingibt, haben wir dann die Universaltheorie für zwischen Einstein und Heisenberg verheiratet?
Nee, ich glaube nicht. Also wir haben danach die Struktur aller mathematischen Texte gelernt, die Struktur, und können wie ein Idiot ähnliche Texte schreiben, die aber keine Semantik haben. Also okay. Wir sind noch nicht bei der Semantik und ich glaube, das braucht auch noch eine Weile, bis wir da landen. Im Augenblick sind wir bei der Syntax. Wir verstehen die Syntax und die Syntax von Bildern und bestimmten anderen Dingen verstehen wir. Einfache Strukturen und einfache Handlungsanweisungen wie ein Schachspiel oder ein Go-Spiel verstehen wir auch und können plötzlich die Komplexität radikal verflachen. So, das ist neu. Aber Selbstbewusstsein, ich glaube noch nicht. Das dauert noch eine Weile.
Aber die Antwort auf die Frage mit, aus welchem Grund wurde mir diese Mail geschickt und ist das Spam?
Die ist gut zu beantworten. Ich weiß nicht, wer, wahrscheinlich hat jeder Mensch auf diesem Planeten einen Google-Mail-Account und da sieht man, wie gut sowas funktioniert. Also der Google-Spam-Filter, keine Ahnung, ich kriege einmal alle 3 Monate kriege ich eine Spam-Mail in meiner Inbox, ansonsten landen die alle im Spam-Filter. Mhm. Ich weiß nicht, ob das reines Collaborative Filtering ist oder ob da auch ein neuronales Netzwerk hintersteckt, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber
wenn es das jetzt noch nicht tut, dann ist es durchaus absehbar, dass es dann irgendwann mal so sein wird.
Denke ich auch.
Weil es ja eigentlich ein klassisches
Problem
ist, auch mit unmittelbaren finanziellen positiven Wirkungen, also zumindest für so ein Unternehmen, was das betreibt.
Ja, und stell dir vor, du hast diesen neuronalen Filter und der ist auch nur wenige Megabyte groß. Vielleicht setzt man ihn einfach auf alle Core-Router im Internet an, auf alle. Und dann kann man den Spam, muss man ihn gar nicht mehr um den halben Globus herum routen, sondern hältst ihn schön lokal da, wo er auftritt. Und
löst das Problem an der Stelle, wo es entsteht.
Ja.
Ja, gut. Und dann ist halt die Frage, was tut dieser Spam-Filter eigentlich wirklich? Haben Sie dieses Netzwerk jetzt selbst trainiert oder ist Ihnen diese Datei nur zugestellt worden?
Genau.
Weiß der Geier, was für Informationen an der Stelle wirklich rausgemacht. Also da haben wir wirklich auf so vielen Ebenen auch ein neues philosophisches Problem.
Auf jeden Fall.
Mensch, Ulf.
Tim.
Ich glaube, an der Stelle.
Hören wir auf?
Ja.
Okay, das wird sonst auch einfach ein bisschen viel.
Ja.
Das kommt mir schon so vor. Und ich
ist
rede.
Auch viel, aber es, so ist das hier.
Okay.
Bei CAE.
Schön.
Und so soll es auch sein. Und ich bedanke mich.
Ich bedanke mich auch.
Für die Ausführung hier zu den neuronalen Netzwerken. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt alle ruhig schlafen.
Das hoffe ich auch.
Aber eines Tages werdet ihr auch wieder aufwachen. Und dann habe ich vielleicht auch schon die nächste Sendung für euch parat. Wir werden es sehen. Gut, ich sage Tschüss und bis bald.